Hallo, mir spricht Luke Skywalker. Manchmal sind es nicht nur die Geschichten, die uns begleiten, sondern auch die Stimmen, die sie zum Leben erwecken. Willkommen beim Heir to the Empire Podcast.
Hallo zusammen und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Heir to the Empire Podcast. Ich bin der Dennis und heiße euch willkommen zum nächsten Galactic Voices Format. Heute mit einem ganz besonderen Gast. Jemand, den ihr, wenn ihr Star Wars von Anfang an verfolgt oder auch in den letzten Jahren immer wieder verfolgt habt, ganz sicher schon gehört habt. Und wenn nicht, dann vielleicht bei den Simpsons oder vielleicht sogar bei One Piece. Heute habe ich da Hans-Georg Pantschak. Hallo Georg, ich grüße dich.
Ich grüße dich, Dennis.
Ja, schön, dass du die Zeit für mich gefunden hast. An dieser Stelle sei auch direkt mal der Carsten gegrüßt von der German Base Yavin, der hier den Kontakt übermittelt hat. Also ganz liebe Grüße gehen da in diese Richtung. Das finde ich ganz, ganz toll. Und danke, dass du Zeit und Lust hast, dich ein bisschen meinen Fragen zu stellen.
Als Rebell immer.
Als Rebell immer. Wie geht's dir denn?
Mir geht's denn gut. Ich kann mich nicht besser beklagen. Im Augenblick ist es Traurige, ist einfach, dass wir ganz schlechtes Wetter haben hier in Bayern. Und das war vor 2 Tagen noch 27 Grad, wo man mal wieder mit kurzen Hosen, T-Shirt so richtig sommerlich rumlaufen konnte. Das ist schon mal wieder für eine Woche vorbei. Mm. Aber wir haben Bilder gesehen aus Spanien, aus Frankreich. Also so gesehen haben wir es noch, glaube ich, ganz gut erwischt.
Ja, also hier gerade in Mittelhessen scheint noch die Sonne und zwar nicht so knapp. Also irgendwie Mittelhessen hat es gut erwischt heute. Ja, aber das ist ja ganz gut, dass wir dann von drinnen arbeiten können heute und ein bisschen Mikrofonarbeit haben. Genau. Georg, ich habe dich ja eingeladen, weil ich ein bisschen mit dir über deine Arbeit natürlich rund um primär Star Wars sprechen möchte, aber auch um Synchron im Allgemeinen. Und würde einfach auch mal direkt mit der ersten Frage loslegen, weil ich glaube, das ist auch etwas, habe ich auch schon oft noch gehört. Wie bist du denn ursprünglich zum Synchron gekommen?
Ja, das war ja gar nicht das Synchron primär, sondern es fing an damit, dass ich einen 11 Jahre älteren Bruder hatte, der irgendwie gehört hat, dass Jewel Brenner $1 Million in Amerika als Gage hatte und hat gedacht, nee, das mache ich jetzt auch. Ich werde Schauspieler, ist auf eine Schauspielschule gegangen, da war er 19, ich war 8. Und er hatte eine Freundin. Und diese Freundin machte 1961 ein Fernsehspiel. Und die suchten einen kleinen Jungen. Und da hat die gesagt, du kannst doch deinen kleinen Bruder da mal, soll ich dir mal vorschlagen. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, jetzt bist du 19 Jahre alt. Ich meine, ich muss da wirklich lange zurückdenken. Mhm. Und dann hast du so einen kleinen Bruder von 8 Jahren. Und dann denkst du, oh, wenn der dich blamiert, sagt er, nee, nee, der ist zu doof, das lassen wir mal lieber. Und dann kam aber, zu der Zeit war es halt noch so üblich, dass die Kommilitonen, die dann später am Schillertheater waren und so, die kamen. Arne Elsholz zum Beispiel war ein guter Freund von meinem Bruder, der Tom Hanks Stimme und so, kennt man ja leider schon verstorben. Und die sagten, nee, nee, du, mal, du doof ist dein kleiner Bruder gar nicht und außerdem bist du doch cool, Alter. Und dann hat bei ihm schon wieder so das Dollarzeichen im Auge gewirkt. Und dann hat er mich halt in der Woche gequält mit Wer dem, der lügt von Grillparzer. Und dann wusste ich halt, damit ich das vorsprechen konnte, als dann der Regisseur, die Hauptdarstellerin Tilly Launstein zu uns nach Hause kam. Mhm. Und es ist ja so, dass damals, das war ja 61, es gab ja noch keine Akademien für 4-, 5-, 6-jährige Schauspielkinder, wie es in Amerika jetzt natürlich auch schon überall üblich ist. Und insofern ging es ja nur um die Frage, traut er sich oder traut er sich nicht? Mhm. Wer sich traut als Kind, kriegt es auch schnell mit auf die Reihe und so. Und dann kam halt eben der Regisseur und sagt, dann spiel ich mal hier deine Sache davor. Sag ich, Moment, ich muss noch in die Küche. Was willst du in der Küche? Ich muss mal ein Messer holen. Was wieso ein Messer? Es heißt doch, ich ziehe vom Leder, weicht ja nicht. Sondern wie schlagen wir uns versiegelt? Da muss ich doch ein Messer in der Hand, muss ich doch ein Shirt, ne? Und so. Damit war klar, der Kleine traut sich. Dann haben wir 6 Wochen in Frankfurt gedreht. Und dann kam, da spielten natürlich dann die anderen Kollegen mit und so, die auch aus Berlin kamen. Und dann ging es, nachdem die 6 Wochen vorbei waren, zurück nach Berlin in die Schule. Und dann kam der erste Anruf, ja, Martin Hirte hatte ich empfohlen, da im Renaissance-Theater habe ich mit Uwe Hasse Theo Lingen Theater gespielt. Dann gehen Leute vom Rundfunk ins Theater, die sagen dann, ach, guck mal, der Kleine da, habe ich damals in der Serie gemacht, Kommissar X, so eine Kinder-Krimiserie. Mhm. Dann kommen Leute vom Synchron zum Hörfunk. sage, ach, guck mal da. Und dann hatte ich mit 10 Jahren, hatte ich dann so eine Serie, die hieß Kentucky Jones, einen kleinen Chinesenjungen. So bin ich quasi über die verschiedenen Medien in Synchron gerutscht. Okay. Und dann dabei geblieben. Also nicht nur im Synchron, sondern ich habe viel gedreht, ich habe viel Theater gespielt und so weiter.
Ja, ja. Das ist spannend. Das heißt aber auch schon irgendwie, da war der Bruder dann doch irgendwo auch so ein bisschen der Glücksbringer am Ende.
So ja, habe ich das rausgehört. Das, der Einstieg, genau, absolut der ja. Einstieg. Der ist dann später cool. Aufnahmeleiter geworden. Okay, das heißt, Entschuldigung, er ist leider schon verstorben, Produktionsleiter beim SFB. Ja.
Habt ihr dann auch miteinander gearbeitet, aktiv an
Stellen? Wir haben witzigerweise in dem ersten George Lucas-Film, American Graffiti, haben wir zusammen gesprochen.
Ach was?
Er hat diesen Blenden gesprochen und ich diesen Kurt. Mhm. Einer dieser Jungs, die dann also quasi Highschool-Abschluss machen und dann aufs College oder woanders hingehen.
Spannend.
Da haben wir zusammengearbeitet, ja.
Okay.
Soweit ich mich erinnere, es ist schon ein bisschen her.
Ist ja schon ein paar Jährchen her. Das ist nachvollziehbar, ja. Jetzt bist du ja gerade für die, die jetzt hier zuhören, ganz, ganz bekannt natürlich als deutsche Stimme von Luke Skywalker. Bevor wir da jetzt ein bisschen drauf eingehen, würde mich natürlich noch interessieren, ich glaube, viele kennen dich auch, wenn vielleicht nicht sofort, als Smithers von den Simpsons. Den hast du auch lange Zeit gesprochen. Oder jetzt muss ich fragen, ich muss gestehen, ich bin lange aus dem Simpsons-Game raus. Wird er noch von dir gesprochen?
Mai, Juni, glaube ich, gehen wir wieder ins Studio. Wobei okay. Der Smithers ja immer sehr wenig hat. Also dann ruft mich die Aufnahmeleiterin an und sagt, du pass mal auf, Georg, der hat in dieser Staffel 13 Folgen, hat der 7 Takes. Da machen wir jetzt gar nicht groß rum. Wenn du in der Stadt bist, weil ich lebe auf dem Land, sag Bescheid, dann schieben wir dich ganz kurz vor der Mittagspause, nach der Mittagspause kurz rein. Und dann stehst du an der Kasse und fragst, Entschuldigung, kann ich hier auch mit Kreditkarte zahlen? Und dann sagt die an der Kasse, sagen Sie mal, sind Sie Synchronsprecher? Ja, ich bin eigentlich Rentner. Also, sind Sie der Smithers? Und dann denke ich mir, weißt du, auf Star Wars werde ich so gut wie nie angesprochen. Auf den Quagmire, gut, der ist ja nur ein bisschen anders mit dieser Stimme. Mache ich ja nicht normal, wenn ich einkaufen gehe. Aber der Smithers ist halt eben so dieser weiche, bitte, ich liebe Sie, Mr. Burns. Und ich weiß nicht, wenn ich dann frage, vielleicht frage ich zu nett, ob ich mit Kreditkarte zahlen kann. Jedenfalls kommt dann öfter sowas wie, sind Sie? Und das sind nicht Leute, die mich vorher gegoogelt hätten oder was, sondern einfach wirklich an der Stimme. Und ich denke mir, wie funktioniert das? Wenn einer 6 Takes in 13 Filmen spricht, 6 Takes sind 8 Sätze oder 10 Sätze. Wie können die Leute diese Stimme raus? Ist mir ein Rätsel. Wenn ich ins Kino gehe, ich kriege die Kollegen meistens gar nicht mit, weil ich gucke mir den Film an.
Okay, finde ich einen spannenden Punkt, aber ich kann das absolut nachvollziehen. Ich bin nämlich genauso, ich habe das schon ein paar Mal gesagt, wenn ich mit meiner Frau einen Film schaue, dann gibt es auch oft den Moment, wo ich dann einfach Pause drücke und sage, hast du die Stimme erkannt? Also ich bin da so ein bisschen fast in der Faszination drin, aber ich finde das auch gut, wenn du halt sagst, ich verstehe es gar nicht, ich bin ja eigentlich ich, ja, ich bin ja doch eigentlich doch, bin doch nur Georg, ja.
Ja, aber, ganz genau.
Aber ist doch cool, ich finde das cool, wenn man erkannt wird an der Stimme.
Es ist eben Luke, es ist auch gut
ja,
so.
Ja,
wir hatten auch große Probleme mit den ersten Conventions, also der Gedanke, dass man als Synchronschauspieler quasi aus dem Dunkeln heraustritt, man darf nicht vergessen, wenn eine Synchronisation gut ist, dann ist da oben Luke Skywalker, der spricht halt Deutsch, so. Aber es ist Mark Hamill. Und wenn die Leute jetzt mich dann sehen und dann gucken sie sich wieder Star Wars an und dann haben sie plötzlich die Stimme und das Gesicht und das Gesicht und irgendwie das. Also ich würde es, wenn ich nerd wäre, würde ich es nicht sehen wollen. Das ist ganz witzig. Aber wir haben natürlich gemerkt, dass ja vielen Leuten halt sehr viel Spaß bedeuten. Ja, ja.
Genau. Das finden sehr, sehr viele sehr gut. Also das Format wird auch sehr, sehr gerne gehört. Gerade mit den Kollegen wie Tobias Meister oder auch Sascha Rotermund, die ja da schon zu Gast waren. Die kamen sehr gut an. Und ich kann dir sagen, auch in der Vorbereitung zu dieser Folge, es gibt viele Fans, die sich freuen.
Freut mich
auch. Also auch den Menschen hinter der Stimme ein bisschen besser kennenzulernen. Genau. Du drehst ja schon sehr, sehr lange. Wir haben ja festgestellt, schon seit Ewigkeiten, wenn man so möchte. Wie ist das denn für dich? Was hat sich denn für dich in den letzten Jahren besonders verändert? Gab es irgendwas, wo du gesagt hast, boah, dieser Bruch, dieser vielleicht technisch hat sich natürlich viel getan, aber gab es was, wo du sagst, ach, das vermisse ich schon so ein bisschen, das habe ich früher gerne gemacht?
Naja, so weit drehen tue ich eigentlich seit 2015 oder 16 nicht mehr. Das war Cobra 11, das letzte, was ich gedreht habe. Das muss ich sagen, wenn man in den 60er, 70er, 80er Jahren gedreht hat, mit Staud und wie sie alle hießen. Die neuen Dinge liegen mir nicht so. Also ich bin, das alte Lied, als ich damals anfing als Kind, haben sich auch die alten Karl Radatz-CDs, die haben sich auch beschwert, dass das alles jetzt so schnell geht und so. Aber als ich anfing, hat man für eine Hauptrolle noch, ich weiß nicht, 12, 13 Drehtage gehabt, hat eine sehr gute Gage bekommen. Heute kriegt man dann vielleicht 2/3 dieser Gage und man macht es ein Viertel der Zeit. Also im Grunde, man wird dann auch engagiert, so jemand wie ich, weil er dann textsicher ist. Das heißt, ich rede dann von morgens bis abends mir den Mund fusselig und dann wird vorne die Tasse fotografiert und ich weiß nicht, das Bild an der Wand und ich quatsche und quatsche und quatsche oft. Und dann habe ich gesagt, nee, das ist nicht mehr meins. Ne?
Okay.
Aber egal, ich will jetzt nichts dagegen sagen. Es gibt sehr, sehr gute Fiction-Filme und so weiter im deutschen Fernsehen. Also
natürlich, natürlich.
Unbestritten. Klar.
Ja. Und in der Synchronbranche, wenn wir da bleiben, da hast du ja doch auch dann viel Veränderung miterlebt, ganz sicher auch.
Ja, also wenn ich anfange damit, dass wir damals mit einem Projektor gearbeitet haben, ungefähr 80 Takes am Tag synchronisiert haben. Ja. Und dann war das, muss man sich vorstellen, da wurde also der Film wurde in eine Klatschkopie, die wurde hergestellt im Kopierwerk, das mit ganz billig ist, so schwarz-weiß. Dann wurde der im Schneideraum auseinandergeschnitten. Nachdem jemand vorher schon mal den Native Speaker hat dann schon mal so die Rohübersetzung gemacht, die natürlich nichts mit der Synchronfassung zu tun hatte. Wenn du jetzt einen russischen Film hast oder einen chinesischen. Ja. Ne? Also Englisch machen heute die Jungs meistens schon selber. Da gibt es gar keinen Native Speaker mehr, der das vorher eine Rohübersetzung da liefert in der Regel. Und dann muss das also lippensynchron gecheckt werden, dass der Sinn so erhalten bleibt, aber dann eben die A's auf dem großen Mund und geschlossen und so weiter, ist klar. Und dann wurde das damals zerschnitten und dann eben so zusammengeklebt mit so einem Startband und dann in so einem 35mm Projektor so klack, 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 klack. Und dann hat der auf Start, es lief das Ding an. Wenn das mal hängen blieb, dann schmolz gleich das Zelluloid vorne, weil die Lampe so heiß war.
Oh nein.
Dann gab es wieder 10 Minuten Pause und so. Und dann war so ein Startband. Dann kam Metro Goldwyn-Mayer, der Löwe, wieder schwarz. 1, 2, 3, dann kam der Take, dann wieder schwarz. Bis dann haben wir heute 3 Takes gemacht. Weil wir gar in dem Sinne keinen Startband mehr. Es fährt einfach Bums zurück, ist alles elektronisch heute natürlich.
Ja.
Also insofern hat sich das rasant verändert. Ich weiß noch, damals in den End-60ern, Anfang 70er kam dann Wenzel Lüdecke, der hatte die ganzen Filme gemacht, BSG in Berlin, kam auf die Idee, wenn wir oben 2 Projektoren hinstellen, dann kann doch der Vorführer, wenn der eine Take läuft, schon in den zweiten Projektor den Film klack, 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 klack einlegen. Und wenn der sagt, so, nächsten Take, dann konnte man den einen stoppen, den anderen anfahren lassen. Da hatte man schon mal nicht mehr das Rausnehmen, das Reinlegen. Und plötzlich hatten wir nicht mehr 80, sondern 130, 140 Takes für die gleiche Gage. Und dann gab es mal 1969 einen Synchronstreik, weil sich die Frequenzen immer weiter erhöhten. Und da, also die gesamte Branche versuchte, irgendwas zu machen und das ging fürchterlich in die Hose, weil man natürlich nicht vergessen darf, das waren auch Leute, die mussten ihre Häuser abbezahlen, die hatten ihre Kinder auf der Universität oder mussten die unterstützen und solche Dinge.
Ja.
Und nach 3, 4 Tagen war die Sache erledigt. Das habe ich damals 1969 alles mitbekommen, so als kleiner Piefke, da war ich 17. Und dann kam 1980 wieder so ein Versuch, ich weiß noch, die BSG kam plötzlich an und sagte, jetzt zahlen wir für laute Ticks nur noch 2,50, 2 D-Mark 50, nicht mehr 5 Mark. Wenn man also nur so A oder O oder stöhnt oder von tot vom Pferd fällt, dann gesagt, okay, und jetzt dafür die 5 Zeile, dafür gibt es dann 10 D-Mark, oder? Nein, natürlich nicht, das bleibt bei 5 D-Mark. Dann haben wir gesagt, wisst ihr was, wir lernen mal aus der Situation von 1969, Haki Tenstedt, hier unser C3PO oder Malkovich, Ronald Nitschke, wie heißt der von Men in Black, der nicht Will Smith, den der Jan Odle spricht.
Tommy Lee Jones.
Tommy Lee Jones, danke. An diese Leute, wir waren alle 20, 22, bis auf den Ditburner hatten wir alle keine Kinder, keine Verpflichtungen. Und wir haben gesagt, wisst ihr was, wenn das so ist, wir möchten jetzt, ab jetzt, wir hatten immer Halbtages- und Tagesgagen, wir möchten jeden Take bezahlt bekommen. Also je mehr Takes auf der Dispo sind, desto mehr verdienen wir auch. Also so, was wir arbeiten möchten, wir bezahlt bekommen. Ja, das ist natürlich schwierig. Wir haben langfristige Verträge und so. Wir hatten aber auch jemanden sitzen, der oben sagte, das, was ihr haben wollt, das rechnen die schon längst mit den Majors ab. Das Problem ist, wenn der das macht, der Lüdecke, dann muss er seinen Pool 2 Grad kälter machen. Und, aber weil wir haben ein Kartell gebildet. Wir waren, ich glaube, 10 oder 12 Leute, die alle zwischen 22, 23, 24 Jahren haben alle diese Top-Rollen gesprochen, die in Serien drin waren. Die konnten eine Woche haben die Studios gestanden. Wir haben nicht gearbeitet. Wir sind dann Tennis spielen gegangen, in die Sauna, haben uns in die Sonne gelegt. Wir konnten von der Bulette leben. Wir hatten ja keine Verpflichtung. Lebten bei Mama teilweise noch und so. Ja, und dann seitdem wurden dann Ticks bezahlt. Also die gesamte Branche hat sich 80 geändert. Ich habe noch die drei Briefe von der Interhopa und von der BSG Arena da hier zu Hause liegen, wo dann steht, ja, wir würden versuchen, das umzusetzen, aber das geht leider alles nicht. Es ging dann.
Okay. Ja, klar, irgendwann brechen halt auch die größten Dämme.
Ja,
Das,
ja.
ja, aber spannend. Aber jetzt hat sich ja auch technisch doch eine ganze Menge auch verändert. Wir sind ja
Ja.
viel ins Digitale auch rübergegangen. Ich habe das jetzt auch zuletzt auch ganz oft gehört, dass ja viele, also früher hat man irgendwie den Film auch nochmal sehen können, den man irgendwie synchronisiert
Ja,
hat. Das ist ja heute auch
teilweise ja
nicht mehr.
Hauptrollen, ja.
Genau. Hast du damals Star Wars oder Krieg der Sterne voll sehen können?
Kann ich dir nicht mehr, also können auf jeden Fall, im Gegensatz zu heute, wo das völlig undenkbar ist,
Ja.
ne, aus Geheimhaltungsgründen.
Klar.
Aber damals ist, also ich weiß, dass ich einige Filme, wo ich Hauptrollen gesprochen habe, die habe ich dann vorher gesehen. Da gab es dann Vorführungen dafür extra für zwei, drei, vier Kollegen dann immer, die Hauptrollen sprachen. Ob das bei Star Wars war, weiß ich nicht, weil die Leute machen sich auch mit, das sehe ich auf den Convention, kam immer die Frage, hast du damals als der Film. Wir sind damals durch die Studios gegangen. Zu dem Zeitpunkt, das war 78, habe ich also 62, was ist das, 16 Jahre synchronisiert. Wie gesagt, schon Jahre zuvor den George Lucas-Film, eine Hauptrolle nach der anderen. Und dann hieß es irgendwann, du, wir machen da ein Casting, da spielt irgendwas im Weltall. Dann hieß es 3 Tage später, du bist es geworden. Wie sieht's aus, Panschak? Nächste Woche, wann hast du Zeit? Und dann haben wir das gemacht. 2 Jahre später, du, wir haben ja vor 2 Jahren so einen Film im Weltall gemacht. Da ist ein zweiter Teil, dritter Teil, 30 Jahre nichts mehr gehört oder 25 Jahre nichts mehr, bis die Blu-rays kamen. Also, das heißt, es hört, wenn ich jetzt sage, ein Job wie jeder andere, klingt das so despektierlich. Das ist aber nicht negativ gemeint, weil wir haben uns ja für alles engagiert, was wir gemacht haben. Wir haben uns ja immer die bestgrößte Mühe gegeben.
Ja.
Auch die ganzen, was ganze Team drumherum, auch die Checker, die das ins Dialogbuch geschrieben haben und so weiter, die haben sich ja alle Mühe gegeben. Es war jetzt nicht so, dass es das irgendwie runtergehauen war.
Ja.
Trotzdem sind da einige Sachen passiert. Ich weiß, dass es gibt diese Szene mit dem Ben Kenobi, wo er, glaube ich, einmal den Namen Anakin und einmal Anakin sagt in derselben
Anakin, ja, genau.
Szene. Also solche Dinge würden heute völlig undenkbar. Also
Ja.
gerade auf Namen wird höchster Wert gelegt. Aber damals, da merkt man schon, dass die auch das nicht ganz begriffen haben, was da auf uns zukommt mit dieser Star Wars damals Trilogie.
Das wussten ja selbst die Darsteller damals nicht
Nein,
wirklich.
auch er selber bricht, sonst hätte
Ja.
er, und auch genau, vor allem die Leute hätten mir nie das Merchandising-Recht gegeben.
Das stimmt. Aber
Ja.
ist denn, jetzt haben wir ja über diese ganzen, über viele Hauptrollen gesprochen, die du gesprochen
Eben.
hast. Hast du denn auch schon mal eine Rolle bewusst abgelehnt, weil du dich eventuell damit nicht identifizieren konntest, oder konnte man sich das einfach nicht leisten, abzulehnen?
Nein, es ging gar nicht ums Leisten, sondern das ist ja die Herausforderung, dass du eben wirklich vom Mafiose über einen Anwalt, über dass du all diese Rollen versuchst zu füllen. Es ist aber auch nicht so, dass ich mich extrem vorbereiten muss, weil die Leute, die einen besetzen, die Regisseure, die in dann Absprache mit der Aufnahmeleitung sagen, wen können wir denn dafür nehmen, das, ja, was ist mit dem, ja, der ist jetzt aber in einer anderen Serie, den können wir jetzt gar nicht abziehen oder so. Und dann kommt du wirst ja vorgeschlagen für ein Range von Darstellungen, die du darstellen kannst, die du sprechen kannst. Man würde mich ja nie auf so einen 3-Zentner-Mann besetzen, weißt du? Oder jetzt auf einen 20-Jährigen. Ich muss ja nicht irgendwas. Meine Herausforderung ist dann, wenn du sowas wie Mark Hamill, was man so als Feststimme heute bezeichnet, wenn du den über Jahrzehnte begleitest und man sich nicht genauso entwickelt, er ist also tiefer mit der Stimme geworden, ja, mit seinem Bart und so, dann musste ich natürlich in 8 und 9, musste ich halt natürlich ein bisschen weiter runter. Und ich habe ihn jetzt gerade witzigerweise in den letzten 2 Wochen in 2 Filmen und einem Anime gesprochen.
Ach ja.
Anime ist witzig, weil er ist ja natürlich nicht zu sehen, aber er hat es gemacht in Amerika und da haben sie mich netterweise auch für geholt. Und da ist es halt so, dass er von der Erscheinung her einfach ein bisschen tiefer ist. Und ich weiß noch, wir haben es bei dem neuen Film, über den ich natürlich nicht reden darf, weil das ja alles geheim ist.
Natürlich.
Da hieß es auch, du drück mal nicht so, sprich doch mal normaler. Sag ich, das funktioniert nicht, Leute. Wenn ich normal spreche, bin ich zu hoch für ihn. Mhm. Guck dir das Bild an, guck dir das Gesicht an. So, und jetzt sage ich, ich weiß nicht, ich will mich nicht mehr die Regularien aufhalten, aber es geht um Folgendes. Das passt nicht mehr. Ich muss dann zu dem Bild, damit das passt, muss ich sagen, ich will mich hier nicht mehr die Regularien aufhalten, aber es geht um Folgendes. Mhm. Du hast, was ich meine, diese leicht gebrochene Stimme und so, ne, dieses Ding. Und ja, also insofern, da gibt es dann schon Momente, wo ich ein bisschen popeln muss, um dahin zu kommen. Mhm. Aber normalerweise, weil ich eben den Jungen jetzt schon so lange gesprochen habe, aber man würde mich, vielleicht würde man mich heute, wenn ich sag mal, es gibt ja leider Kollegen, die versterben. Und wenn man mich jetzt neu besetzen müsste auf die Rolle, würde man wahrscheinlich niemanden nehmen in meiner Stimmlage, sondern vielleicht einen, der von Haus aus ein bisschen tiefer sitzt. Ja. Weißt du, was ich meine?
Ja, klar.
Na? Also ich war heute im Studio für eine Anime-Serie, eine gute Stunde, 30 Takes, knappe Stunde. Da ist es dann halt eben so ein Englischlehrer und den sieht man gezeichnet und dann da passt man irgendwie drauf. Also jemand, der sich darauf besetzt, der weiß das schon, dass das schon funktionieren wird. Ne?
Wie siehst du denn den Unterschied, so wenn du von Filmsynchronisation, Serien, Zeichentrick oder du bist ja auch in den ein oder anderen Spielen auch vertreten, wo siehst du da einen Unterschied für dich?
Es ist natürlich ein Unterschied, wie viel Wertigkeit in einer Produktion drinsteckt. Also bei Star Wars natürlich, da hast du dann auch einfach, weil mehr Geld da ist, mehr Zeit. Was dann bedeutet, dass wir vielleicht nur 15 bis 18 Ticks pro Stunde machen und nicht, weil wir es nicht schneller könnten, sondern weil wir machen das, was wir immer machen, sehr gut. Und dann sagen wir, jetzt hören wir nochmal in den O-Ton rein und dann können wir mit der ganz kleinen Feile anfangen. Mhm. Dass man hinten noch einmal ein bisschen mehr Druck auf dem letzten Wort oder so, dass wir noch werkgetreuer werden können. Also insofern ist es schon ein Unterschied, ob man erst eine Produktion hat, die wertig, sehr hochwertig ist. Mhm. Kinofilme werden in der Regel mit weniger Ticks pro Stunde disponiert als TV-Geschichten. Mhm. Oder Animes, da geht es teilweise in atemberaubende Höhen, wo man dann, ich weiß nicht, alle halbe Minute einen Take macht und einmal gucken, einmal drehen, nächster Take, einmal gucken, einmal drehen, nächster Take, einmal gucken, einmal drehen. Da ist natürlich, da kann dann was auf der Strecke bleiben. Da geht es dann mehr um die Routine, dass das gut abläuft und so. Ja, also mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Nö, was ich noch sagen kann zu technischen Entwicklungen, weil da haben wir eigentlich vorhin unterbrochen. Also einer der entscheidendsten Unterschiede von früher zu heute ist schon mal, dass wir in den 90ern angefangen haben, nicht mehr gemeinsam vor dem Mikrofon zu stehen. Wie bei den Waltons zum Beispiel, sondern eben jetzt geixt sind. Das heißt, wir kommen alleine ins Studio.
Ja.
Und hier muss man auch, das ist vielleicht für so Podcasts ganz interessant, viele Leute stellen sich unter Synchron irgendwas, wo die denken, wir sehen den Film. Ich sehe ja gar nicht den Film. Mhm. Ich sehe auch keine Sequenzen, in denen nicht gesprochen wird. Jetzt, seitdem wir geixt sind, in dem ich nicht spreche. Bei den Waltons war es ja noch so, alle zusammen am Mikrofon, dann hat man eine Szene aufgenommen im Wohnzimmer mit den Kindern am Esstisch und dann bist du nach vorne gegangen, hast deinen Tee gemacht, dann hast du nach hinten gesetzt, dann kam die Mutter, dann kam der Großvater, dann kam Aaron oder Mary Ellen, dann ist wieder John Boy nach vorne gekommen und dadurch hast du natürlich die Szene gesehen.
Klar.
Im ganzen Ablauf. Du wusstest, worum es da geht. Wenn ich heute geixt bin, dann heißt es, wir machen Take 137, dann hast du den gemacht, wir springen auf 148, dann musst du eigentlich schon vorher gucken, worauf antworte ich jetzt eigentlich? Oder wem stelle ich jetzt aus welchem Grund eine Frage? Ja. Du hast gar keine Kontinuität, du machst nur noch diese kleinen Spots, wo du sprichst. Und der Take fängt da an, wo du den Mund aufmachst, entweder sprichst du oder atmest oder irgendwie sowas. Mhm. Und alles davor, wo dir vielleicht gerade die Treppe runtergefallen ist, dass, wenn da keine Laute von sich gibt dabei, dann siehst du das nicht. Wir wissen gar nicht, was oft. Wir haben natürlich keine Kampfszenen gesehen von Star Wars.
Ja.
Das nennt sich A-Take. Ein A-Take siehst du nicht, weil wir wollen ja die Sachen synchronisieren und uns nicht ein Filmchen angucken. Insofern, und es geht um Geld. Also es muss zack, 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 zack gehen. Ne? Und insofern kennen wir die Filme mittlerweile gar nicht mehr, wenn wir sie nicht gesehen haben.
Hast du denn damals mit Susanna Bonasewicz und auch mit Wolfgang Pampel zusammen im Studio gestanden?
Also ja,
es gab ja nicht viele Szenen zusammen, also aber gab ja doch ein paar. Aber da habt ihr dann noch zusammen wirklich im Studio auch gestanden, nebeneinander.
Absolut. Absolut, wir haben zusammen vor dem Mikrofon gestanden. Spannend. Witzigerweise waren natürlich oft Hacki und so, mit dem hatte ich dann gar nicht so viel zu tun, weil der ja oft diese Szenen hatte mit R2-D2. Die unterhalten sich ja meist im Dialog. Oder eher mal mit der Leia. Gut, mit mir auch mal ein oder zwei Sätze, aber da kommt gar nicht so viel vor. Ne?
Also Konversation passiert zwar schon, aber wenig irgendwie so unter den Hauptrollen. Mein C3PO ist ja mittlerweile auch nicht mehr nur eine Nebenrolle.
Ja.
Ich hatte jetzt die Ehre, Anthony Daniels vorgestern mal die Hand zu schütteln. Ich war
toll.
War auf der Power of the Force gewesen, aber zu Gast. Ja. Das war ganz nett. Aber man merkt auch, ich glaube, er war auch echt schon müde irgendwann. Also wenn da den ganzen Tag Leute durchlaufen, merkt man
schon. Ja, aber er ist sehr professionell. Ich habe ihn erlebt in der Norris Force Con. Wir haben uns auch dann öfter mal ein bisschen unterhalten im Green Room und so. Weil mein Bruder lebte eine Zeit lang in London, Kilburn High Road, und das ist eine Ecke, wo er auch aufgewachsen ist und so. Haben wir so ein bisschen über London gequatscht.
Ein bisschen Gemeinsamkeit gefunden. Also neben dem Schaffen.
Ja, aber er ist ja auch schon nicht mehr 20, und insofern ist natürlich so eine Convention auch dann für ältere Leute manchmal ein bisschen anstrengend.
Geht jetzt auf die
80. Aber sie gibt einem auch sehr viel Kraft, muss man sagen. Also,
das glaube ich auch, ja.
Der Support der Fans ist atemberaubend.
Lass uns gerne mal auf Luke zu sprechen kommen. Ist ja, wie gesagt, ist ein Star Wars Podcast. Wir haben schon ein bisschen über Luke gesprochen, wie du jetzt zur Rolle gekommen bist. Du hundertprozentig kannst du dich jetzt nicht mehr daran erinnern, wie es gewesen ist.
Hast ich
du
gesagt. Weiß noch, dass ich, und das hat mir irgendwie jemand auf einer Convention auch so ein Fan erzählt, da gibt es immer die Frage, was hast du noch gesprochen? Da gibt es bei synchron.de, kann man Namen eingeben, Jan Odler, der Will Smith spricht. Und dann sieht man so die 1000, bei mir sind es glaube ich 1070, die gelistet sind. Davon sind viele Serienrollen, wo dann auch mehrere Folgen sind. Aber das ist ein Drittel höchstens von dem, was ich gemacht habe. Und dann kann man da so runtergucken. Und da habe ich gesehen, ich habe Mark Hamill, ich glaube sogar bei Bonanza oder sowas, da war der als junger Bursche, bevor er Star Wars gedreht hat, ich habe ihn, glaube ich, schon mal gesprochen davor.
Ach, das ist ja lustig.
Aber ich müsste da nochmal genauer nachgucken. Also wenn man Hans-Georg Pantschak bei synchron.de eingibt und dann mal so schnell wieder hoch runterscrollt und geht vor 1978,
ja,
dann, das ist ja so chronologisch zeitlich aufgebaut, dann müsste man nochmal gucken, da findet man auch dann Chucky Chan und was ich alles da und
das ist ja verrückt, ja.
Banderas und weiß ich was. Das ist ja Wahnsinn, was man da alles mal gemacht hat.
Ja. Hast du denn damals gedacht, als du, na, du hast es ja gesagt, das war halt auch irgendwie so, das war halt Arbeit, ja, du hast irgendwas im Weltraum, aber hast du damals das Gefühl für dich gehabt, Mensch, das könnte so ein Riesenkultphänomen werden?
Nein, überhaupt nicht. Also es war ein anderes Budget, wobei ich hatte auch gerade, glaube ich, kurz vorher Flash Gordon gemacht, dieses, wo Queen die Musik gemacht hat. Da habe ich diesen Flash Gordon gesprochen. Also Weltraum war mir in dem Moment nicht mehr so ganz fremd. Nein, aber es war schon anders, aber wir haben ja diese Artics nicht gesehen. Wir haben ja diese ganzen Flottengeschichten, wenn man im Kino sitzt und dann kommt dieses Laufband und dann kommt dieses Tante 4 von rechts nach links ins Bild und dann kommt, und dann, da denkt man, das ist ja schon ein Mordsteil. Und dann schießt der irgendwie und da kommt dieser Sternzerstörer hinterher mit dem Antrieb, mit diesem blauen Licht. Also es ist schon, das war dann schon was Besonderes. Das haben wir alles nicht gesehen. Wir haben immer nur gesehen, wenn Onkel Owen sagte, du mach mal hier jetzt den R2-D2 sauber. Ich wollte doch eigentlich zur Toshi-Station oder sowas, irgendwas Wandler tauschen oder so. Das sehen wir.
Ja.
Weißt du, und wir sehen dieses Ganze, was Star Wars Feeling ausmacht, haben wir ja nicht gesehen. Erst als wir im Kino saßen dann.
Und hast du da das Gefühl, das könnte was werden, als du den Film das erste Mal gesehen hast?
Ich weiß nicht, ich denke nicht so weit, wenn ich mir Dinge angucke.
Okay.
Also ich bin ein Kind. Ich gucke dann wirklich, also als wir den achten Teil mit Freunden geguckt haben, war ja die Premiere dann in Köln, glaube ich. Und ich habe mich richtig erschreckt, als dann Mark Hamill auftrat und mit meiner Stimme sprach. Weil ich gucke mir so den Film an. Weißt du, was ich meine? So, ich weine auch immer bei Disney hinten.
Ach schön, das ist es schön. Das ist
weil die können das einfach so gut, die wissen genau, wie sie Musik einsetzen, wie sie den Schnitt machen. Also das ist schon, also so hohl manche Dinge sind in Amerika und im Augenblick wollen wir gar nicht reden, was da alles passiert, aber das können die einfach. Das können sie, sie erwischen einen, sie kriegen einen.
Das ist in der Tat richtig, da stimme ich dir voll und ganz zu. Jetzt hat ja Luke sich in den letzten Jahren, du hast ja gesagt, da war irgendwie 30 Jahre dann Ruhe, dann kam nichts mehr und dann kam er plötzlich wieder mit offizieller Sprechrolle in Die letzten Jedi. Wie war das denn für dich? Die Rolle hat sich ja nun mal auch verändert. Ja? Es gab ja eine, nicht nur die Alterung, sondern auch so ein bisschen charakterliche Änderung. Musstest du da für dich selber nochmal irgendwie Luke neu kennenlernen? Oder ist das dann auch etwas, wo du sagst, naja, es ist halt ein Job wie trotzdem irgendwie jeder andere auch. Ich kriege eine Anweisung und so mache ich es.
Das ist gar nicht mal die Anweisung, sondern es ist gespielt. Ich komme ins Studio und da hat Mark Hamill oder wer auch immer diese Rolle bereits gespielt. Mhm. Und es geht für mich darum, es so zu machen, dass ich dem Schauspieler da oben gerecht werde, insofern, dass man das Gefühl hat, er ist es, der jetzt mit dir spricht, in einer anderen Sprache als seiner Muttersprache.
Ja, ja.
Und dass du darüber nicht nachdenkst. Es ist keine KI-Übersetzung, es ist kein Kommentar, es ist kein gesprochener Untertitel, sondern es muss emotional aus diesem Gesicht rauskommen. Und wenn ich jetzt ein Mafioso, das gebe ich mal als Beispiel auf so einer Convention, wenn ich auf der Bühne dann sage, dann ich komme rein, dann heißt es, du pass auf, wir machen hier CSI Miami, du sprichst einen Mafioso, der, ich weiß nicht, Geldeintreiber ist. Und ich zeige dir mal ein paar Ticks und dann siehst du, wie der sagt, sorry, I didn't pay. I'm sorry, I have to kill you. So, und dann sagst du, so du hast nicht bezahlt, muss ich dich leider töten. Weißt du, was ich meine? Ich mache einfach nur das, was der gemacht hat,
ja,
auf Deutsch.
Ja, verstehe ich. Ja.
Ich muss nichts, wenn ich ein Hörspiel mache oder sowas, dann muss ich eine Figur finden. Aber hier muss ich nichts finden. Im Gegenteil, je mehr ich von mir in meine Persönlichkeit da rein tun würde, wäre das wahrscheinlich kontraproduktiv.
Das ist spannend.
Also du musst dein Ego eigentlich eher zurückschrauben. Ne?
Verstehe ich. Das ist wirklich cool zu wissen. Also dass du da wirklich einfach auch, ja, das ist ja auch so ein bisschen voneinander, das Ganze zu trennen. Ne? Ich hatte das mit Sascha Rotermund, der auch sagte, sprich doch mal wie Benedict Cumberbatch. Er sagt, das kann ich nicht. Ich kann halt wie die Rolle sprechen, aber nicht wie, weil ich weiß ja nicht, wie der Mann spricht. Das ist ja im Grunde genau das Gleiche, wie du es jetzt ja auch beschreibst. Du siehst ihn dann und dann, er spielt was vor und du spielst es stimmlich nach.
Ja,
aber das ist sehr, sehr
und
cool.
Und wenn irgendwie aus irgendwelchen Gründen die Leute dich falsch besetzt haben, dann würde man, und das ist dann völlig emotionslos, dann würde man irgendwie nach drei Ticks sagen, du, das irgendwie, nee, das funktioniert nicht.
Ja.
Es funktioniert einfach nicht. Ist mir eigentlich noch nie, also müsst ihr es mal nachdenken. Ich glaube, es ist mir nie passiert. Mein Enkel, dem ist es gerade passiert, den haben sie besetzt auf eine Rolle, wo er nach 3-4 Ticks mal sagt, du entschuldige, der ist einfach, du bist 11 und der ist 13 und das merkt man, die 2 Jahre in dem Alter merkst du. Also da kann es dann, da haben die einfach gesagt, naja, wir brauchen einen Jungen so in dem Alter und so und dann steht der vor dem Mikrofon und der ist gut. Der Oscar, der Sohn von meinem Sohn, Jan Makino, geborener Panchak, hat den Namen seiner japanischen Freundin genommen, den kennt ihr alle als Kyle aus South Park oder er macht diese Serie, wer ist dieser blaue Typ da?
Sonic.
Sonic, in der Serie wohl. Spricht er den und auch den Theo James in die Bestimmung mit der Winslet und ich weiß, die spricht 1000 Sachen. Also das ist in der Familie dann geblieben. Der kam also mit 14 nach Hause und meinte, er wollte ein bisschen Taschengeld verdienen. Und soll ich da die Zeit austragen? Nee, komm, Georg. Hast du mir noch
einen richtigen Job machen.
Naja, ein bisschen Kohle, ne? Und so. Also brauchen wir jetzt nicht weiter drüber zu reden über ihn.
Nein. Aber
es
cool,
ist in der Familie geblieben. Und da fällt mir jetzt ein, dass mein Enkel, ach, das wäre witzigerweise sogar der Enkel von Mark Hamill gewesen. Das haben die in Berlin, hätten sie ihn aufgenommen teilweise, dann war der Ostern hier bei uns war Osterferien, kam mit uns nach Bayern. Und wir hatten schon, die Termine waren schon ausgemacht, dass ich dann am Donnerstag ins Studio gehe und er am Mittwoch vor mir, jeweils 3 Stunden. Mhm. Und dann kam eben die Nachricht, nee, pass auf, wir haben ihn in Berlin jetzt am Freitag probiert, das funktioniert nicht. Müssen wir hier in Berlin mit dem anderen machen, also mach du deine Sache da. Sonst hätten wirklich der echte Opa und der echte Enkel
Ah,
Mark
das
Hamill
wäre
und
auch
sein,
cool
das wäre
gewesen.
lustig gewesen, ja.
Ja, schade, dass es nicht geklappt hat, aber wer
Ja.
weiß, vielleicht passt es ja irgendwann anders. Man, da ist ja noch Entwicklung
Kann ja
anscheinend
jederzeit
dran.
noch passieren. Jetzt ist ja
Definitiv.
mittlerweile mein Sohn ja schon Luke Skywalker in Mandalorian und in Boba Fett, ne?
Das ist nämlich auch ein Punkt, das finde ich ganz, ganz spannend. Wie war das denn, als du da ich sag mal in Anführungsstrichen, den Staffelstab abgegeben hast an die nächste
Ich weiß nicht,
Generation?
ob du die Geschichte kennst. Ich habe ja darüber schon ein paar Mal geredet. Also,
Ja, erzähl sie uns gerne.
ja, ich weiß nicht, vielleicht nerv ich jetzt Leute oder die
Nein.
dann. Dann könnt ihr jetzt mal vorspulen demnächst, weil jetzt kommt die Geschichte, die ihr vielleicht schon mal gehört habt. Also, mein Sohn war 3 Jahre segeln. Das wäre jetzt alles zu viel erzählt, warum und wieso. Das hatte alles Gründe. Hat sich ein Segelboot gekauft, ist mit seiner Frau, seinem damals 2-jährigen und 5-jährigen Sohn und dem Golden Retriever erst übers Mittelmeer und im nächsten Jahr rüber in die Karibik und so weiter. Der Plan war, wenn Oskar in die Schule kommt mit 6, in der Karibik das Boot zu verkaufen, in die Maschine zu steigen, nach Deutschland zurückzufliegen. Dann kam Corona, das wurde alles ein bisschen komplizierter, aber wie auch immer, es gab den Tag, an dem er nach Corona zurückkam. Das Boot wurde dann wirklich bis Hamburg gesegelt, da ist es jetzt noch in der Werft. Und dann kam er. Ein paar Tage vorher kam der Anruf, du pass auf, da gibt es jetzt eine neue Serie, wird ja am Telefon nicht gesagt, dass es Mandalorian ist und so. Du weißt schon, dieser Film, bla bla bla. Und Mark Hamill wird gemorpht und das kannst du auch machen. Das machen wir hier. Geh ins Studio. Und so war ich also 3 Tage, bevor er zurückkam, im Studio. Und weil ich ja weiß, dass meine Stimme von Haus aus heller ist als seine, jetzt im Alter. Und wir haben auch kein Bild gesehen, was ihr gesehen habt, dann später.
Ja.
Nichts, gar nichts. Da war einfach so wie so ein Passfoto von so einem Mann mit einem Bart, Mitte 50. Und der sagte dann so Sätze wie eben, The force without training is nothing. So, dann sagst du, Macht ohne Training ist nichts. Weil ich wusste ja, Mark Hamill, der die tiefere Stimme hat, macht das in Amerika, dann wird die Stimme gepitcht, ein bisschen jünger gemacht. So. Dann kam nach 4, 5 Tagen der Anruf, du, pass auf, London, Zentrale hier für Disney, wo die ganzen Synchronisationen gemischt werden. London meint, du müsstest ein bisschen jugendlicher noch klingen. So, ja, kein Problem. Wir hatten ja kein Bild. So, und da war mittlerweile mein Sohn zurückgekommen. Und dann habe ich gesagt, übrigens Björn, unser Regisseur, Björn Schaar, der Janni ist wieder da. Janni ist wieder da, bring ihn mit ins Studio, ich muss hören, wie der klingt. Der ist aus 14 Serien ausgestiegen, bevor er dann segeln ging.
Okay.
Und so sind wir zusammen ins Studio in München. Er saß in Berlin, das ging dann über die Leitung. Und ich habe dann meine Sache ein bisschen heller gemacht. Macht ohne Training ist nichts. Und dann hat Janni, jetzt mach du nochmal hier auf die Rolle und so. Und dann haben sie sich für ihn entschieden. Und ich denke mir, dass das einen Grund haben könnte, weil wenn man weiß, wie die, meine 7 Milliarden haben sie bezahlt, glaube ich, ne, für die Rechte an George Lucas. Und deswegen gibt es dann Mandalorian, Boba Fett, Ding. Sie wissen ja, die Zitrone wird ein bisschen ausgequetscht. Ich kann mir vorstellen, dass sie irgendwie in 3, 4 Jahren kommen mit einem Sidekick, 13 Folgen. Ben wird ausgebildet von Luke Skywalker. So,
Wäre eine
dann werde ich
Variante.
mich in Richtung 80 bewegen. Und dann, vielleicht bin ich tot. Es gibt ja Leute, wir haben ja viele Leute verloren. Ne, ob das jetzt unser Darth Vader, Heinz Petru oder was auch immer. Also, es macht ja dann Sinn, jemanden zu haben, der so ähnlich vielleicht klingt. Und es gab natürlich in der Community sofort dann, wieso sprichst du ihn nicht? Sag ich, ganz ruhig, das macht jetzt mein Sohn. Nein, nein, das ist ein Makino. Sag ich, ja, Jan Sebastian Makino, geborener Pantschak. Der hatte bloß keine Lust mehr mit dem CZ in der Mitte und so. Da hat er gesagt, Makino so. Ach so, dein Sohn, naja, da, bleibt in der Familie. Dann ist in Ordnung, dann ist in
Dann
Ordnung.
geht's ja.
Ja, dann ging es. Das war sehr witzig.
Das ist wirklich spannend, wirklich witzig, dass da, dass das jetzt so weitergegeben werden kann. Ja, ich sage mal, es heißt ja nicht, dass es jetzt auch pausenlos so sein wird. Ich meine, wir wissen jetzt nicht, wie oft jetzt Luke irgendwie in den nächsten Serien, Folgen oder was auch immer so kommen wird, auftaucht. Aber
Naja gut, wenn er als Machtgeist kommt, dann wird er ja so aussehen, wie er jetzt aussieht.
das ist
Dann wäre
richtig.
es ja auch sinnvoll, dass ich ihn weiter spreche. Wir reden ja jetzt wirklich von solchen Geschichten, wo man ihn
Wo er jünger alt
erfolgreich
ist. Ja.
gemorpht hat,
Ja.
wo ein anderer Kollege ihn spielt und sie wirklich, die KI wird ja jeden Tag besser. Es ist ja beängstigend toll, muss man ehrlich sagen. Manchmal beängstigend traurig. Und ich sage mal einen Satz zu dem ganzen Thema. Wir im Synchron werden vielleicht in 5, 6 Jahren gar nicht mehr, zumindest nicht auf diesem Level synchronisieren, weil es natürlich eine Kostenfrage ist. Aber KI wird so viel mehr verändern, dass Synchron das kleinste Problem ist. Da werden so viele Leute ihren Job verlieren. Da werden so viele Leute umlernen müssen, neue Jobs an. Also man wird nicht mehr mit dem Job, mit dem man anfängt, wird man nicht mehr in Rente gehen, mit Sicherheit nicht.
Das ist in der Tat richtig. Das ist eine Befürchtung. Ich denke, die wird klar natürlich auch überall ein Thema sein, nicht nur in der Synchronbranche. Gerade da ist es natürlich sehr aktuell, ja,
Man
weil
sieht
jetzt die
es halt
ersten,
oder man hört es, man kriegt es halt richtig
genau,
mit,
ja. Und
ne?
weil die ersten Filme oder Serien jetzt ja auch irgendwie schon veröffentlicht wurden, die halt komplett auf KI synchronisiert wurden und auch
Ja,
direkt
sehr
wieder,
erfolglos, ja.
genau, direkt wieder vom Markt genommen wurden, weil halt kein
Ja.
Erfolg. Aber es ist ja auch, es ist trotzdem
Es ist ja
wichtig.
nur der Anfang. Wir wissen doch alle, wie sich das entwickelt hat, ob du jetzt dieses Imaging nimmst oder ein Freund von mir, der auch selbst einen Podcast macht, Screen Buddies heißen die, und der hat mal vor 10 Jahren Texte geschrieben, als er verknallt war und spielt kein Instrument, ist nicht musikalisch, kann nicht singen. Er sagt, er hat dann sich da mit ChatGPT da, hat das mal so eingegeben. Wenn ich dir das vorspiele, sagst du, ja, das ist hier so Radio Arabella, ne? Das läuft doch hier, ist doch wunderbar, ist doch deutscher Schlager, also aber nicht Schlager, sondern so wie Bensko oder so, weißt du, in der
Ja,
Art.
ja, ja.
Also es ist einfach perfekt. Es ist perfekt.
Und das ist wirklich
Beängstigend
erschreckend.
perfekt.
Ja, da haben wir alleine schon ja, mindestens mal 4 Leute quasi einen Job abgesprochen, weil dem Textschreiber, dem Sänger am Ende auch, und den ganzen
Das ganze
Musikern drumherum.
Instrumental,
Genau,
ja, genau.
da fehlt ja eine ganze Menge, ja. Gut, aber hoffen wir einfach mal, dass es noch ganz lange so bleibt, wie es jetzt ist und nicht so rapide
Ja.
aufwärts geht
Aber
für die
was ich nochmal
KI.
zur Technik sagen kann, wir haben ja davon gesprochen vorhin, wir waren ja noch zusammen im Studio.
Genau.
Wo man noch die Sache. So, dann waren wir alleine im Studio. Jetzt war es ja damals so, wenn du zusammen warst, es wurde ja vorher 5, 6, 7, 8 Mal so ein Take probiert, weil der Cutter musste natürlich gleichzeitig auf 3, 4 Leute gucken, musste auch, wenn der eine versagt hat, konnte er es ja nicht nehmen. Er konnte ja nicht den einen nach hinten schieben, dann ist der andere ja, der überlappt hat, auch nach hinten. Also das kannst du ja nicht trennen. Heute kannst du das erstmal schon mal alles trennen. Damit ist vieles mehr möglich. Technisch. Wir mussten noch richtig synchronisieren können. Wir mussten auch 5 Sätze mit Pausen dazwischen, mit Rhythmusverschiebungen rein technisch bringen können. Heute wird eingestiegen. Das heißt, ich sage, wenn ich mein Beispiel von vorhin nehme, so you didn't pay, also sowas nicht bezahlt, dann muss ich dich jetzt leider töten. Und wenn ich jetzt quasi die Pause zu groß gemacht habe und hinten dann zu schnell geworden bin, theoretisch könnte das sogar spreizen noch. Und weißt du, vorher hätte man ja nur was breiter machen können, wenn die Stimme weiter runter gäbe. Oder sie wäre da oben gegangen. So, das ist ja heute alles nur so. Und dazu kommt, dass wirklich, du machst einen halben Satz, hast dich versprochen, wir steigen ein. Jetzt gehst du an diese Stelle, der Tonmeister fängt dir genau, macht dir genau wieder das Zeichen, genau an der Stelle, machst den nächsten Satz, versprichst dich wieder, machst dir wieder den nächsten Satz. Wir mussten die 3, 4 Sätze hintereinander perfekt bringen. Das musst du heute nicht mehr.
Siehst du das als Nachteil?
Es ist insofern von Nachteil, weil die Tatsache, dass du nicht mehr die rein technische Qualifikation haben musst als Fliesenleger. Du musst nicht mehr wissen, wie du den Kleber anmischst, damit die Fliese nicht von der Wand rutscht. Weil irgendjemand kommt und sagt, ich mache eine Folie drüber, das rutscht nicht mehr. Du musst nicht mehr deinen Job können. Und dann kommt natürlich das nächste Ding. Es kommen viele Leute von der Seite rein, jetzt arbeitslose Schauspieler, die möchten natürlich auch noch ein bisschen was verdienen. Sonst wären sie ja auch nicht arbeitslos, aber haben schon mal vor der Kamera gestanden, haben schon mal Geld verdient, sind ja schon Arbeitsamt gewesen. Die finanzieren so eine Ausbildung, geht dann über 3 Monate. Ich mache dann Fortbildung in Steuer- und Sozialrecht für einen halben Tag, weil das bei uns eine ganz spezielle Sache ist. Andere Kollegen machen dann diese Regiegeschichten und so weiter, bringen dir das bei. Und also, ich will nicht sagen, dass die schlecht sind oder was, aber es wird plötzlich, gibt es eine ganze Menge von Leuten. Und früher musste man sie erstmal hochdienen, einfach um die Technik zu lernen. So wie heute ein Lehrling 3 Jahre lernen musste. Und jetzt musst du nicht mehr lernen. Du gehst hin, du musst nur sprechen können, deutlich sein. Und dann geht natürlich mit der Zeit auch so ein bisschen der Level weiter runter. Und viele erfahrene Regisseure, wenn ich dann da bin, sagen die, ach, es ist so schade, dass die jungen Leute nicht mehr neben euch Alten stehen, weil wir haben das noch erlebt. Wir haben neben den Alten gestanden. Wir haben geguckt, Mensch, wie machen die denn das? Auch hat der mal einen Ton oder so. Weil die sagen, die sind schnell, die Jungs. Das geht alles perfekt. Nach 3 Monaten hast du Synchron drauf, wenn du ein bisschen musikalisch bist. Und dann kommt so, weißt du, was ich meine? So die Feinheiten. Ich
Ja,
werde nie
klar.
vergessen, weil ich auch so in dem Trott war, in den End-90ern oder Anfang der 90er. Uli Mattes, der damals mein Jason war in den Waltons, Da war der noch 14, 15. Der ist ja richtiger Schauspieler geworden. Wir wissen ja Goebbels und was der alles gespielt hat. Shakespeare hat ja an der Steinbühne gespielt. Und wir haben uns nach Jahrzehnten wieder getroffen in einem Achi-Studio. Und dann kam er rein und sagte ein Hallo. Also auf den Schauspieler, den er sprach. Und dieses Hallo hatte so viel mehr als das, was ich vorher von anderen Leuten gehört hatte. Da war so viel hinter diesem Hallo drin. Weißt du, was ich meine? Also es gibt einen großen Unterschied zwischen richtig guten Schauspielern und Leuten, die technisch versiert sind.
Ja,
Ja.
ja. Ja, gut, und du sagst ja auch gerade, wenn man halt auch neben den großen Namen dann auch gestanden hat, das hat jetzt auch Tobias Meister hatte mir das erzählt, auch, dass er ja auch mit vielen noch zusammengearbeitet hat, wo man sich auch
Ja,
Dinge abschaut. Klar, natürlich. Also es ist ja
natürlich.
wie den wirklich, du hast es vom Handwerk gesprochen, wenn man da seinen Meister hat, ne, dem schaut man auf die Finger und dann sieht man, wie es geht. Und dann schaut man halt dem Synchronwirkenden oder dem Schauspieler dann halt vielleicht auch auf die Handlung, auf die Mimik, auf die Atmung ist ja auch ein wichtiges Thema. Ja? Das kommt ja auch dazu. Also da passiert ja so viel mehr als nur, wie du es gesagt hast, man kann technisch reden. Ja, das ist ja, da verliert es ja. Das ist ja spannend, spannend. Ist es überhaupt noch möglich, ins Synchron reinzukommen, irgendwie einzusteigen?
Bis vor 2 Jahren hätte ich gesagt, nein. Aber aufgrund auch dieser technischen Geschichten, die jetzt da sind, würde ich sagen, es ist durchaus nicht unmöglich. Es ist aber, also es fängt ganz mit banalen Dingen an. Du musst in Berlin wohnen.
Auch
Wir
schon
in
wieder.
München haben gar nicht mehr so viel Kapazität, also hier wird nicht mehr so viel synchronisiert. Also davon leben wird es schwer. Viele, viele Kollegen, die hier gut in München gearbeitet haben, sind nach Berlin gezogen. Ob das Frank Röth war, ziemlich beste Freunde, oder Tobias Lelle oder wie sie alle heißen, von den Frauen Madeleine Stolze, die damals die Elisabeth gesprochen hatte, noch in Waltons, die war auch in München. Katrin Fröhlich und ganz, ganz viele Leute gehen nach Berlin, manche am Anfang sporadisch, mal wieder 3 Wochen Berlin, dann wieder zurück und dann, also Frank Röth hat irgendwann sein Haus hier verkauft und ist nach Berlin gezogen, nach Falkensee, weil es einfach dort spielt die Musik in Berlin. Hamburg ein bisschen, Köln ein bisschen, München ein bisschen und Berlin. Wenn du in Berlin lebst, kannst du, wenn du gut bist, vom Synchron noch leben. Es ist aber auch kein Job, um reich zu werden, muss man auch ganz klar sagen. Also, du fährst auch und das sind so die Kleinigkeiten. Du musst in der Stadt sein, weil ich gebe dir ein Beispiel. Wir haben den Noise Force, die letzte gehabt und da hatte ich eine Volontärin, die kam dann zu mir und sagte: Du Georg, ich habe jetzt meinen Abschluss im Synchron gemacht. Sag ich: Was hast du gemacht? Mein Abschluss im Synchron. Sag ich: Das gibt's nicht. Wo, wie, was? Erzähl mal. Ja, ich habe in Stuttgart auf der Akademie. Sag ich: Stuttgart? In Stuttgart wird überhaupt nicht synchronisiert. Was willst du in Stuttgart? Wer ist das? Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe mich auch schon gewundert. Ich habe alle Firmen in Deutschland angeschrieben, die haben ja nicht mal geantwortet. Sag ich, weil das, was du da gemacht hast, das gibt es gar nicht. Hast du was dafür bezahlt? Ja, 4.800 Euro. Sag
Uiuiui.
ich, hast du mal deine Lehrer gefragt, wen sie gesprochen haben? Ja, irgendwie eine bekannte Stimme, Will Smith hier oder so wie Jan Ode? Nein. Hast du mal gefragt, ob sie die Leute ausgebildet haben, die du jetzt anrufen kannst, die davon leben können, die davon ihre Miete zahlen können? Nein. Das sind die beiden Fragen. Also wenn, es gibt im Internet so viele Fake-Angebote. Ich sage es jetzt wirklich direkt an euch, die ihr zuhört. Wenn ihr mit dem Gedanken spielt und wenn ihr im Internet irgendwie ein Angebot findet, hier, wir könnt ihr synchron lernen und ihr kommt rein und so, fragt die beiden Fragen, wer seid ihr, was habt ihr gesprochen und checkt das, double-checkt das und wen kann ich anrufen und fragen, der bei euch ausgebildet worden ist, der jetzt Geld verdient. Und es wird beide Male nichts kommen. Weil die quereingestiegen, heute sind es die Kinder eigentlich, meine Enkel sprechen, weil da hast du noch ein bisschen Zeit, weil Kinder können ja teilweise nicht mal lesen mit 4, 5 Jahren. Dann musst du denen den Satz vorsprechen, dann tippst du die an und Kinder, wenn sie musikalisch sind, haben nach 3 Wochen, können die synchronisieren. Und die haben einen Riesenvorteil gegenüber einem Erwachsenen. Für die ist es Spaß und Spiel. Der 30-jährige Kollege, den ich da mit Steuer- und Sozialrecht ausbilde, wenn der dann im Studio steht, das hat er mal 3 Takes. Und dann denkt er, wenn ich die jetzt verkacke, dann werde ich ja nicht mehr besetzt. Und damit ist die Hälfte seines Arbeitsspeichers schon tot. Und dann hörst du dann, wenn der dann vorm Mikrofon steht und es kommt so eins, zwei und der fängt an zu atmen, macht, dann weißt du schon, der hat die Hosen so voll, das wird nichts. Weil du hast einfach zu viel Existenzängste auch schon und das blockiert dich einfach.
Ja, es nennt sich ja neumodisch auch Overthinking, ja, also
ja,
die Leute, die
ja,
einfach viel,
natürlich.
viel zu viel drüber nachdenken. Ja,
ja,
da,
ja,
das ist natürlich bei Kindern klar, die machen das doch Spaß, die
ja,
finden das toll oder
eben.
Papa macht's, Mama macht's. Ich meine, es gibt ja die in Anführungsstrichen
Synchronkinder,
großen Familien, ja, die damit auch groß werden.
Das ist nicht irgendwie so negativ, dass man da nur Klüngel macht, sondern es ist wirklich so, du, wir haben eine Kinderserie, wir haben hier, es kommt ja noch was dazu, es gibt das Jugendschutzgesetz und das heißt, die Kinder dürfen ja teilweise nur so und so viele Tage im Jahr überhaupt und so viele Stunden am Tag und so weiter. So, jetzt hast du dann eine Kinderserie mit 30 Kindern. Was machst du jetzt? So, dann musst du rumhörchen. Und wen fragst du? Da fragst du, gehst du ja nicht auf die Straße und sagst, hallo, haben Sie Kinder? Sondern gehst du einfach, sag mal, dein Sohn, hast du Kinder? Ja, ich habe, wie alt sind die? Ach scheiße, zu jung oder zu alt. Und du, der fragt den Aufnahmeleiter, fragt den Regisseur, fragt den Drehbuchautor und so, und dann Tonmeister und dann plötzlich kommen diese Kinder rein.
Mhm. Na?
Also
ja,
so hängt es zusammen, ne?
Ja, ja, ergibt ja natürlich auch absolut Sinn.
Ja, ja.
Du hast jetzt gerade, als du von der Dame gesprochen hast, die sich da so ein bisschen vielleicht hat veräppeln lassen, nicht nur vielleicht, offenbar,
ja,
hast
ja,
du ja von
ja,
der Norris ForceCon gesprochen.
Mhm.
Ist ja auch ein großes Community-Treffen. Und Community ist ja für dich etwas, was ja, also was ich jetzt auch am eigenen Leibe gerade merke, auch letztes Jahr, nee, vorletztes Jahr in Stuttgart auf der Comic-Con hatte ich das erste Mal die Ehre, dir die Hand zu schütteln. und da, das ist ja ein ganz großes Thema für dich, Community. Also du bist ja auch bei vielen Sachen dabei oder wenn du wirst ja oft angefragt auch. Ich habe auch in Dosso beim Outpost One hast du ja auch trägst du ja quasi diese Ausstellung so ein Stück weit auch
ich
mit.
Ich führe
mit
euch
deiner
durch.
Stimme. Genau,
ja,
genau. Wie ist das denn für dich? Hast du besondere Begegnungen im Kopf mit Fans, wo du sagst, Mensch, ah, das ist was ganz Besonderes, was mir im Kopf geblieben ist? Oder ist es einfach so viel, dass man sagen kann, das kann ich gar nicht mehr so an einer Hand abzählen, das sind so viele Dinge?
Nein, es ist genau das, was eigentlich auch den Unterschied zu den Tausenden von Rollen macht, die ich in meinem Leben gesprochen habe und gedreht habe und was auch immer. Warum ist Luke Skywalker was Besonderes? Weil es diese Community gibt. Also nehmen wir mal, also eine Sache, die mir sofort einfällt, ist Felix. Felix war 24, Leukämie. Absoluter Star Wars-Fan. Man kennt sich untereinander. Ich kenne die Leute von Saber Project, von X-1, die großen TIE Fighter bauen und so weiter. Dann gab es eine Gruppe, die heißt Cantina. Die sitzen da bei Frankfurt oder Offenbach. Und die haben über diese Connection kam plötzlich der Anruf, du Georg, pass mal auf, da ist ein Junge, der wird jetzt in 3 Monate vielleicht noch großer Star Wars, dann kannst du dem irgendwas einsprechen. Es hat sich dann rausgestellt, das war die Zeit, als ich in Dassow oben war, im Norden, und ich fuhr zurück nach Bayern mit dem Auto. Und dadurch, dass es auf der Route lag, da bei Offenbach, habe ich gesagt, ich würde vorbeifahren. Würdest du vorbeifahren? Ja, okay. Ich konnte mich mit Felix vielleicht 10 Minuten, 15 Minuten unterhalten. So viel Kraft hatte er noch. Die hatten schon das palliative Bett unten im Erdgeschoss und so. Und da gibt es eben diese Geschichte, wo er sagt, weißt du, Georg, ich würde so gerne mal so ein Lichtschwert in der Hand halten. Also einmal noch so ein Lichtschwert, weißt du. Also nicht geschenkt, nicht, also ich will es auch nicht kaufen, nur einmal noch in der Hand halten. So, jetzt kennt man natürlich seine Leute, dann rufe ich den Markus an von Saber Project, der sitzt in Saarbrücken und sage, Markus, pass auf, das und das und das. Am nächsten Tag sitzt der mit der Sarah, mit seiner damaligen Freundin im Auto, fährt nach Offenbach, nach Frankfurt und dieses Schwert liegt heute im Grab.
Wow.
Weißt du, wir könnten über Jamie reden, der noch 1,5 Jahre gelebt hat, obwohl er eigentlich palliativ, der war aufgegeben. Der war auf der Science-Fiction-Con in Speyer. Ich hatte da gar nichts mitbekommen. Es lief alles über die 501st, wie die German Garrison. Und die hatten ihn eingeladen. Warst du mal in Speyer? Hast du das mal gesehen?
Ja,
wenn da 250
ja.
Stormtrooper und Darth Vader, das ist affengeil. Und die hatten dem draußen einen Banner gemacht, so, ich glaube, 10x3 Meter und alle unterschrieben, haben ihm einen Trooper-Helm besorgt und unterschrieben und hier, yeah, Little Hero und Zeitung war da. Er kam da mit, ich habe dann hinterher so ein kleines Video gesehen mit so einer Maske, damit er sich nie noch infiziert. Also es war klar, das war im September und er würde Weihnachten eigentlich nicht mehr leben. Ich habe davon nichts mitbekommen. Es ging dann am Samstag, war so ein Grillabend für die Leute, die da alle mitmachen. Und da kam eine Daniela und sagte, du pass auf, wir haben da einen Jungen, der ist großer Star Wars Fan. Ich dachte, der ist so 15, 16, 17, weil musste ins Kino gehen können, habe ich gedacht. Und kannst du dir mal sprechen? Das war das erste Mal, dass ich mit so einer Situation konfrontiert wurde. Bis dahin kam immer so hier von wegen, da hat Geburtstag, ja, die Macht ist stark in meiner Familie, aber auch du, Dennis, besitzt diese Macht, sowas, ne? So nette Sachen. Geht ja nicht. Hallo Jamie, ich habe gehört, du hast Leukämie, aber die Macht ist stark in dir, das wird schon, geht nicht. Ne?
Das, ja.
So, und da habe ich ihm dann irgendwas gesagt damals, das war kurz bevor der 8. Teil rauskam. Und ich habe gesagt, hallo Jamie, hier spricht Luke Skywalker, ich habe gehört, du bist ein großer Fan unserer Saga und ich habe auch gehört, dass es dir momentan gesundheitlich nicht besonders gut geht. Ich durfte da eigentlich nicht drüber reden, aber ich wollte dir nur sagen, am 14. Dezember kommt dieser 8. Teil ins Kino und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du dir den angucken könntest, so ein bisschen so als Cliffhanger. Mhm. Hier habe ich nicht gesagt. Kurzum, dann sind wir im November ins Studio gegangen und ich hatte vorher gerade mitbekommen, dass für den 7. Teil in Amerika das passiert war. Da hatten sie wohl einen, der war wohl Mitte 30, würde auch nicht mehr den 7. Teil erleben. Und da hat wohl die ganze Community damals in Los Angeles an Lucasfilm, war das glaube ich noch Lucasfilm zu der Zeit oder war es schon Disney, geschrieben, ob der nicht irgendwie, also der durfte den Rohschnitt sehen in Amerika, ja. Hast du bestimmt mitbekommen.
Das habe ich mitbekommen, genau.
Das ging mir plötzlich durch den Kopf und ich rief den Björn Schaller an, sagte, pass mal auf, wir haben doch die Geschichte in Amerika gehabt. Wie sieht denn das aus? Wir haben da einen kleinen Jungen, da wusste ich jetzt, der ist 7. Ich weiß auch nicht, ob der das überhaupt, also ob der noch lebt und ob das, zu dem Zeitpunkt hatte ich nicht, mich darum noch nicht, also ich hatte noch nicht den Kontakt zu Peggy und zu Klaus, zu den Eltern und habe einmal erstmal vorgefühlt. 10 Minuten später ruft mich Björn an, hatte mit Ingrid gesprochen, das war die damalige Chefin für Disney, für den Bereich, der zuständig ist. Sagt, ist es kein Problem, der kann kommen, muss alles unterschreiben, Verschwiegenheitsklausel und so weiter, ist klar. Ja, ist klar. Habe ich den Klaus angerufen und gesagt, du, ihr könnt, wenn ihr wollt, zur Synchro kommen.
Wow.
Gesagt, eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte ist, wir können nicht kommen. Die gute Nachricht ist, wir können deswegen nicht kommen, weil die Ärzte haben nicht verstanden, wieso und warum, aber sein Immunsystem hat sich derart stabilisiert nach der Geschichte in Speyer. Das hatte nichts mehr mit mir zu tun, das war ein ganzer Stormtrooper wahrscheinlich, und dieser irrsinnige Event, dass sie eine 4. Chemo machen mit ihm.
Wow.
Der Junge ist dann gestorben, halte ich fest, im März des übernächsten Jahres.
Wow.
Er hat es leider nicht geschafft, weil die Mutter hat immer wieder gespendet. Die haben natürlich typisiert gesucht. Soweit ich gehört habe, ist einer in Manchester dann einen Tag vor seinem Tod gefunden worden. Das hätte aber alles nicht mehr gereicht. Da waren dann die Organe schon im Eimer. Das hätte schon ein Jahr vorher passieren müssen. Typisiert euch, Leute. Typisiert euch. Es ist wirklich wichtig.
Georg, da gehe ich mit und das ist auch von meiner Seite, ich habe selber Leukämie in der Familie, mein Vater ist an Leukämie erkrankt und wir haben zum Glück Spender gefunden im eigenen familiären Rahmen, dankenswerterweise, dass die Sache schneller macht, aber der Wunsch an alle da draußen, Typisierung kostet euch nichts, ihr könnt damit Leben retten, tut es bitte. DKMS, Links findet ihr in den Shownotes dieser Folge definitiv.
Ich habe daraufhin ich natürlich auch angefangen, das kam dann durch, wie hießen die, Area 51 in Kiel, hatten eine Convention und die hatten unter anderem, es sind sehr viele Sachen sind Charity. Also es gibt welche so wie Basel oder Wien, die Comic-Cons, die sind kommerziell, dann lässt man sich auch ein bisschen was Geld bezahlen dafür, dass man da hingeht und Autogramme und Panels. Und dann gibt es eben die so Norris Force Con, Area 51 und gibt es auch einige andere. Die sind rein für Charity. Da kriegst du deine Fahrtkosten und dein Hotel bezahlt. Der Rest ist dein Problem. Und dann machst du das eben, um was zu sammeln. Und ich sammle grundsätzlich immer für das Kinderhospiz in Kiel. Und ich bin jetzt mittlerweile, glaube ich, also nicht ich, sondern ich konnte mittlerweile bestimmt etwas über 6.000 oder 7.000 Euro schon einsammeln. Und das kann ich dahin überweisen. Ich lasse mir auch keine, damit das ganz klar ist, ich kriege keine, wie heißt das, Spendenquittung. Die würde ich bekommen, aber ich will sie nicht. Ich habe das denen erklärt, weil ich sage, es ist nicht mein Geld. Richtig. Es ist einfach ein Jurist, deswegen mache ich auch Steuer- und Sozialrecht.
Ja.
Es wäre nicht sauber. Ja. Es ist nicht mein Geld. Ja? Na okay, wie auch immer. Also, und das jetzt kommen wir wieder zurück auf den Punkt mit dem Luke Skywalker. Der hat mir durch diese Rolle, habe ich plötzlich eine Situation, dass ich Leuten Freude machen kann.
Ja.
Ich habe gestern wieder jemanden über eine Kollegin von früher, deren Schwiegersohn, Star Wars-Fan, habe ich schnell was gemacht, so ein paar Sätze eingesprochen. Mittlerweile habe ich auch so ein kleines Schnittprogramm, du bist da viel besser als ich und kann jetzt ein bisschen Musik drunter schneiden und so. Also das macht mir dann Spaß. Und wenn ich dann sehe, auch so in der Convention, wenn so ein Mensch vor dir steht mit 50 Jahren, so ein Zwei-Zentner-Mann zittert, hat eine Schallplatte mit Krieg der Steine im Hirn, sie mir das unterschreiben und sagt, ja komm, ganz ruhig, ist gut, ja. Ja, wissen Sie, ich bin ja mit Ihrer Stimme aufgewachsen und mein Vater hat mich immer verprügelt und ich habe gesagt, ich mache es wie Luke, ich verlasse den Planeten immer, ich hatte Ihre Stimme, muss ich immer sagen, ist gut, ist gut, ist gut, ist gut. Dann merkst du erst, was du manchen Leuten bedeutet hast auf ihrem Lebensweg.
Ja.
Und deswegen ist es so ein, ich versuche nur ein bisschen was von dem zurückzugeben.
Wow. Also Georg, ich ziehe da meinen Hut, weil ich
Nee, wusste
glaube,
von mir nicht, von den Leuten, die da.
ich glaube aber, du kriegst ja auch viel mit. Also du kriegst ja dann auch viel, viel Geschichte auch mit von Menschen, die dir dann sowas genauso erzählen. Ich meine, das trägst du ja auch mit dir. Das ist ja dann, das kann man ja wahrscheinlich auch nicht einfach ablegen. Das nimmt man dann vielleicht auch mal mit in die Tage, in die Woche vielleicht auch.
Es macht dich demütiger auf jeden Fall.
Genau, deshalb ist es, deshalb glaube ich auch, kann man natürlich vor allen anderen auch, aber vor dir auch den Hut ziehen, dass du auch so einen Teil der Community auch zurückgeben kannst, indem du mal Sachen einsprichst, indem du was unterschreibst, indem du einfach den Leuten eine Freude machst. Also vielen, vielen Dank auch dafür.
I'm blessed. Das ist, ja, es ist ja,
Wir
dann
auch,
das
ja,
Glück,
danke
dass ich
dir.
damals die Rolle, es hätte jemand anders machen können, der sich dafür nicht interessiert, wäre schade gewesen. So
Das
ist
ist
es eben
richtig.
nicht. Jetzt habe ich gerade Friedhelm Tock, Leute,
Ja.
der Imperator,
Ja.
wird jetzt im August 92 Jahre alt.
Eieiei.
Ich habe mit ihm telefoniert, weil man mich gebeten hat von den Jungs von der Norris Force. Ich bin ja Mitglied, ich bin nicht nur Ehrenmitglied, ich bin zahlendes Mitglied beim SWFN. Und habe ihn angerufen, weil ich habe natürlich die Connection innerhalb der Branche.
Ja.
Und haben wir noch ein bisschen geredet, noch über Schiller-Theater früher und so. Und also es sieht so aus, dass er kommt. Auf die Norris Force am, was ist,
Wow.
12., 13. oder 11., 12., jedenfalls
Im
zweites Wochenende
September,
im
genau.
September.
Ja.
Höchstwahrscheinlich, ihr werdet mit Sicherheit, wenn uns der Himmel nicht auf den Kopf fällt, Luke Skywalkers Stimme treffen und wahrscheinlich auch die Stimme des Imperators.
Ja, und auch wenn es jetzt den meisten gar nicht so wichtig ist wie eure Stimmen, auch meine Stimme, weil wir auch live da sein. Wir
Ihr seid auch
werden
da.
wir haben ein Live-Panel
Das ist
mit dem Air to
schön.
the Empire Podcast. Genau.
Na toll, toll, toll,
Ja,
toll.
das wird ja ein großes Happening. Da freue ich mich sehr drauf.
Eine große
Ja,
Buddelkiste.
absolut. Georg, ich hatte ja am Anfang schon gesagt, wir haben ein paar Fragen auch aus der Community gesammelt.
Ja.
Ein paar haben wir jetzt einfach schon während des Gesprächs beantwortet. Die werde ich jetzt auch so ein bisschen mal versuchen rauszufiltern. Aber so ein paar sind natürlich noch da geblieben. Also ist die eine Frage, ich habe mich irgendwann mal entschlossen, dass wir nicht mehr sagen, von wem die Frage kam, weil das würde das einfach, ein paar wollen das nicht, ein paar wollen es doch. Deshalb werde ich jetzt einfach mal so die Frage stellen. Und zwar ist die erste bei der Ich bin dein Vater-Szene. Aus Episode 5. Der Schrei von Luke. Wie oft musstest du den denn machen? Also war
Warte,
das.
wann war das? Das ist der zweite Teil, ne?
Das
Also
war, das war,
der
genau.
fünfte, der fünfte. Das Imperium schlägt zurück. Das ist wie lange hier jetzt? 43
Also,
Jahre?
es war, ja, doch,
43
war
Jahre.
ein paar Tage auf jeden Fall.
Ja. Darüber haben wir vorhin gesprochen. Das ist ja für viele Leute was ganz Besonderes, diese Synchronisation damals, dieser Film. Für mich, wie gesagt, habe ich hier schon ein bisschen exponiert, war
Klar.
das ja ich bin durch 5 Studios am Tag gegangen, an 5 Tagen, und dann damals haben wir vielleicht noch 3 halbe Tage auf oder 4 halbe Tage aufgenommen für so eine Rolle. Heute, bei den letzten 7, 8 waren es also 2 halbe Tage, und da haben wir uns viel Zeit gelassen. Also es ist ein Bruchteil der Zeit, und da wussten wir ja noch gar nicht, was da hinten halt da alles dran hängt, was ich gerade zum Beispiel erzählt habe.
Ja.
Ich kann mich natürlich nicht erinnern.
Nein,
Ich habe
hätte ja
keinen
sein können,
Plan.
dass du dich genau
Aber
an
nein,
den.
nein, ist es. Nein, nein. Was ich aber mal interessanterweise sagen kann, gerade wenn es um Schreien geht, falls auch mal irgendeiner irgendwie sich aufregen muss und sowas, bitte versucht nicht zu überpacen. Also man versucht immer ein Stück drunter zu bleiben. Es geht um den Charakter des Schreiens. Es geht nicht um die Lautstärke. Ich kann auch ganz leise schreien. Ich kann auch machen und habe überhaupt nicht gebrüllt.
Ja.
Also es geht, und eigentlich ist es, der Schrei ist ja nicht der Schrei, sondern der Schrei ist ja diese Bestürzung, die innerliche zu erkennen, dass der Mann, gegen den du gerade töten willst, dass das dein Vater ist.
Ja.
Also, und das wird ihm ja klar.
Ja, ist richtig, genau,
Erforsche
ja.
deine Gefühle, ja. Und das ist im Moment, da hat es auch was mit Schauspielerei zu tun. Und Schauspielerei heißt ja nicht Schauspiel, das klingt immer so oberflächlich. Nein, man will das ja sein. Man will
Ja,
ja
genau.
genau das transportieren. Und Mark Hamill will in dem Moment der Sohn sein, der begreift, dass sein Vater, sag ich mal ganz doof, ein Arschloch ist. Weißt du, was ich meine?
Ich weiß, was du meinst.
Dieser Bruch im Inneren, das ist das, was den Beruf so interessant macht, was ihn so schön macht.
Definitiv. Ach, schön, ja, aber das ist auch mal ein schöner Aspekt noch an der zusätzlichen.
An dieser
Aspekt.
Szene, ja.
Ja, genau.
Ach, gibt es noch eine schöne Geschichte? Mark Hamill hat ja dann in The Trickster, in The Flash, dieser
hat den Trickster
gespielt, in 3 Folgen, glaube ich. Und da gibt es ja die eine Szene, die auf YouTube gibt es die leider nur in Englisch. Schade, dass die niemand in Deutsch da reingestellt hat. Aber das ist jetzt ein bisschen egoistisch. Aber ich kann mir vorstellen, dass der sich, als er das Drehbuch gelesen hat, bepisst hat vor Lachen. Weil da gibt es diese Szene, wo sie diesen Detective da hinten geknebelt und gefesselt haben, ist alles sehr düster. Und das ist ja der Junge, den er quasi herangezogen hat, der dann ihm wohl auch aus dem Knast geholfen hat und so, und die stehen jetzt da vorne und er sagt, woher kommt das, dass du mich gewählt hast? Ich bin ja so dankbar. Ich bin ja auch so ein böser Mensch. Ich wollte ja auch immer so sein wie du und so. Wie bist du auf mich gekommen? Sagt er, because it's in your blood. Also es ist in deinem Blut. Ja, wieso in meinem Blut? Ja, ich bin dein Vater. Und das ist der Trickster. Das war bestimmt sehr komisch. Kann man sich auf YouTube angucken.
Ich gucke mal, ob ich das direkt finde, dann packe ich das mal in die Shownotes. Das wäre natürlich auch ganz lustig, einfach für den direkten Zusammenhang. Ich glaube, die Frage ist eigentlich, nach dem, was du schon erzählt hast, etwas überflüssig, aber du siehst dich persönlich doch auch als richtiger Star Wars-Fan. Du bist ja, du, also das ist ja, guckst du alles, hast du alles gesehen, was es gibt?
Nee, witzigerweise nicht. Also ich bin, frag mich doch mal, was mein Lieblingsfilm ist.
Was ist denn dein Lieblingsfilm?
Es ist der, in dem ich gar nichts zu tun habe, es ist Rogue One.
Ach ja, ja gut, das ist ja auch nicht verkehrt, ist auch ein schöner Film.
Weil Rogue One für mich so perfekt diese Überleitung, diese ganzen Kickoffs mit Obi-Wan und so. Obi-Wan habe ich mir, glaube ich, die ersten 2 Folgen angeguckt. Dieser verängstigte Mensch da das hat mir nicht gefallen. Boba Fett, ja, war okay. War aber auch nicht so prickelnd. Mandalorian fand ich gut. Muss ich wirklich sagen. Mandalorian, das hat mir richtig gut gefallen. Auch Andor hat mir sehr gut gefallen. Weil das ja auch, das war ja auch schon wieder, weil der Schauspieler auch, und weil das alles in diese Rogue One Situation reinpasst, das Düstere. Griechische Tragödie, die Helden müssen alle sterben, keiner darf überleben, sonst wäre er im 4. Teil aufgetaucht. Also,
in der Tat.
Perfekt. Aber es war auch so sinnvoll, weil, ich meine, muss man sich mal vorstellen, der Film fing damals, 4. Teil, damit an, dass da jemand seinen Planeten baut, so eine Kampfstation, die den ganzen Planeten weghaut, und dann kommen da Leute und haben irgendwelche Pläne, und dann können sie da in so ein Schacht ein Dümmchen schmeißen und puff, geht das Ding hoch. Nein, darum, das ist ja das Wichtigste gewesen, diese Spionageakt. Wie komme ich denn an die Pläne ran?
Genau.
Und dass das nicht nur ein Konstruktionsfehler ist, sondern dass jemand diesen Konstruktionsfehler einbaut, damit, wenn sowas passiert, das Ding auch noch beknackt werden kann. Wie eine Hintertür, ne? Kennen wir ja heute alle mit unseren Social Media.
Clever,
das hat das so toll, so toll. Und ich glaube nicht, dass George Lucas damals, als er den 4. Teil geschrieben hat, schon an Rogue One gedacht hat. Das würde ich mich gerne belehren lassen, werde ich auf der nächsten Convention mir von jemandem erzählen lassen.
Vielleicht weiß es ja jemand bis zu Norris Force Con. vielleicht sprechen wir mal drüber. Ich kann es ja auch mal recherchieren, ob es da eine Info gibt. Sehr schön. Jetzt ist ja Luke, mal klar, eine wichtige Rolle auch, also für die Leute da draußen definitiv eine wichtige Rolle. Gibt es aber so eine Synchronrolle, die dir besonders am Herzen liegt, wo du sagst, das ist so eine, die ich immer wieder gern spreche?
Ja, das ist jetzt im Augenblick mein Craig Meyer, den nehme ich.
Ja, okay.
Er ist einfach so verrückt und so durchgeknallt und er hat aber, das ist nämlich auch das, was ich vorhin so ein bisschen versucht habe zu erzählen, diese Farben, dass nicht einer nur böse, nicht nur gut, nicht nur Dings ist. Und der ist ja, wer Family Guy kennt, der weiß, der denkt ja nur an Sex. Und aber könnte man denken. Aber da gibt es diese, zum Beispiel gab es eine Folge, wo ihm ein Mädchen, einer von seinen 5000 Liebschaften, ihm so ein Baby vor die Tür legt. Und er natürlich am Anfang völlig, der will das mit Bier ernähren oder ich weiß nicht was, also hat keine Ahnung, was man mit so einem Baby macht. Und dann überreden ihn die anderen irgendwie, wenn ich mich richtig erinnere, daran, das Kind doch wieder irgendeiner richtigen Familie, so Pflegefamilie zu übergeben. Ja, du bist nicht in der Lage, so ein Kind, okay. Und dann sieht man, wie er abends dann doch, also am Anfang ist er heilfroh, dieses Scheißkind loszuwerden. Und dann merkt man so, wie er dann so abends da sitzt und sagt, ach, und jetzt habe ich ihr die Rasse gegeben. Ach so, ja. Und jetzt hört ich, ja, ach ja. Also man merkt, es fehlt plötzlich was.
Ja.
Und dann krabbelt er da auf abends im Dämmerlicht an dieses Fenster von dem Kinderzimmer, von den Leuten da, wo das Kind jetzt ist. Da guckt er und dann sieht er sie und dann wird er so ganz weich und dann kommen die Eltern und nehmen sie hoch und so, ah ja, ach, da hat sie es ja auch wirklich gut. Und so, das hat plötzlich wieder so eine Tiefe, so eine richtig emotionale Tiefe. Und abgesehen davon ist diese Stimme, dieses und der macht einfach Spaß. Das wär falsches Gegenteil zu behaupten.
Das ist schön zu hören.
Ich mache auch gerne, weil, das kann ich nur ganz kurz sagen, auf den Convention, Autogramme, das geht immer alles kostenlos. Wer will, kann das in die Spendendose tun. Was ich manchmal mache, ich mache auch eher für Leute so eine kleine Sprachnachricht, ne, die individualisiert ist. Und bei Quagmire, es gibt dieses wunderbare, jetzt, wenn ich für dich das machen würde, würde ich dann sagen, hallo, hier spricht dein Quagmire aus Family Guy. Ja, ich weiß, ihr wolltet den Dennis sprechen, aber der Skype ist seiner Süßen im Schlafzimmer und versucht gerade da, also jedenfalls, ich habe die blöde Aufgabe, hier die Anrufe entgegenzunehmen. Ich meine, ich kann natürlich mal schauen, aber da ist sie schon mal durch Schlüssel. Nach dem Signal, du wirst Bescheid, tschüss.
Sehr
Sowas
gut.
mache ich dann gerne, ne, mit dem entsprechenden Namen. Und
Ja.
dafür sage ich immer, da wäre es schon schön, wenn ihr was in die Spendendose tut.
Klar.
Für unser Kinderhospiz.
Du hattest vor 2 Jahren, als du in Stuttgart warst, hattest du das auch angeboten. Ich habe nämlich auch schon 2 Nachrichten von dir bekommen, eingesprochen. Von daher, das
Dann
fand
kennst
ich
du
auch
es.
wichtig. Ja, das finde ich auch absolut wichtig, unabhängig davon, ob das jetzt, keine Ahnung, ob das jetzt eine 2-Sekunden-Nachricht ist. Ist ja selten was, aber was Individuelles, aber alleine die Möglichkeit zu haben, das ist schon cool. Und du sagtest gerade Autogramme, das machst du dann auf Conventions in der Regel. Es war nämlich auch eine Frage, gibt es denn eine Möglichkeit von dir auch anderweitig noch ein Autogramm zu erhalten?
Schwierig, weil da müsste ich ja meine Adresse ausgeben und das
Richtig,
möchte
ja.
ich natürlich vermeiden.
Kommt
Ja,
auf die
darüber können wir
Conventions.
nochmal. Weißt du was? Nein, es gibt ja zum Beispiel, ich habe ja Freunde, gerade unter den SWFN-Leuten. Darüber könnte ich mal nachdenken. Vielleicht kann ich dir das nachrechnen, dann kann man das ja unten, du kannst ja bestimmt irgendwie das noch mit einem Super einbauen, irgendwie
Klar,
mit so
natürlich. Ja.
einem Chart, wo man dann eben eine CO-Adresse bekommt, über den man sich dann, an den man sich wenden kann, der kann das weiterleiten, dann bleibe ich anonym, kann aber das trotzdem machen.
Das klingt doch nach einem Plan. Also, wenn
Ja.
ihr in die Shownotes scrollt und ihr seht da eine entsprechende Information, dann wisst ihr, wir haben es nachgetragen. Sehr gut. Und ansonsten kommt auf die Conventions, kommt noch Flirts
Richtig
zur
gerne.
NFC.
Persönlich ist immer viel schöner.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich habe noch ein, zwei, drei Fragen. Also es kommt jetzt die eine noch, die ein bisschen kritisch mit der Situation Disney umgeht. Wie findest du, was Disney mit Luke gemacht hat? Hast du deine Meinung zu?
Naja, ich weiß nicht, ob Disney es gemacht hat. Disney will Geld verdienen. Das ist einfach mal so. Und meine, wir leben in so einer Gesellschaft und wir sind auch, glaube ich, alle ganz froh, sonst dürftet ihr alle keine iPhones haben oder irgendwas. Also was soll's. Auf der anderen Seite, man weiß ja, also das hat wirklich wehgetan, diese eine Situation. Ich glaube, ich brauche gar nicht sagen, welche, ne? Da gibt es eine Situation, wenn Ray ihm
Ja.
gegenübersteht. So. Da denkt man, warum? Das Problem ist dramaturgisch völlig berechtigt. Aber er muss es ja nicht hinter sich den Abhang runterschmeißen. Er kann es ja verweigern. Er kann
Richtig.
es sich angucken, ihr zurückgeben. Das ist ein, also ich bin Atheist, ne? Aber das ist Blasphemie.
Okay, das nehme ich genauso mit. Ja, aber das ist ja, ich glaube, das war dieser Moment. Man hat es versucht, irgendwie zu überzeichnen, indem man sagt, okay, ich brauche es nicht, aber das hat nicht funktioniert.
Nein,
Also das hat die Leute wütend gemacht.
es hätte 5, 6, 7 andere Möglichkeiten gegeben,
Genau.
dramaturgisch ehrlich zu bleiben, zu sagen, ich will mit dieser ganzen Scheiße nichts mehr zu tun haben, ich habe so was von versagt mit dem Ben und ich bin raus.
Ja.
Aber man muss nicht Das Lichtschwert.
Nee,
Hinter sich, weil das geht nicht. Das
das
geht
war
nicht.
nicht,
Und
das
es
war
hat
nicht
er,
schön.
glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, hat er sich, glaube ich, dazu auch entsprechend negativ geäußert, ne?
Hat er, ja. Also
Ja,
er
naja,
fand die
ja.
Art, wie Luke dort geschrieben war, auch nicht gut. Also, oder
Ja,
beziehungsweise in der
aber ich
Szene auf
frage
jeden
mich,
Fall.
also ist manchmal auch, aber ich glaube, manchmal geht es auch, ich weiß nicht, ich habe nicht in der amerikanischen Produktion gedreht. Ich habe in deutschen Produktionen gedreht. Und das ist halt eben, du kommst zum Set, die haben natürlich noch andere Vorbereitungszeiten, die haben ihre Coaches, die gehen mit den Texten, die Texte vorher durch in ihren Van und weiß nicht, aber die wissen schon, ich weiß ja auch, was auf mich zukommt, aber wenn es dann heißt am Set, du schmeißt es jetzt weg, dann sofort zu sagen, nee, Leute, nee, das geht nicht. Es ist nicht nur eine Frage der Eier, es ist auch eine Frage des Überblicks, den du in der Sekunde haben musst. Ob, ich weiß nicht, ob Mark Hamill in dem Moment es wirklich bis zum letzten durchdacht hat. Ich glaube, der hätte es da nicht gemacht. Hätte man ihm einen Tag vorher gesagt, so vermute ich mal, das ist eine reine Vermutung, hätte man wahrscheinlich ihm vorher gesagt, du pass auf, und morgen kommt die Szene und da schmeißt du das Lichtschwert hinter dich, hätte der darüber 24 Stunden geschmort, hätte er wahrscheinlich gesagt zu J.J. Abrams, sei mir nicht böse, mache ich nicht.
Ja.
Das widerspricht dem Ethos meiner Rolle.
Das ist ja auch so ein bisschen auch die Identifikation eventuell auch mit dieser Rolle, die man sein Leben lang ja auch irgendwie mitgetragen hat. Und dann
Die
plötzlich
begleitet
passiert
ihn noch
das.
auch.
Ja,
Neben
eben.
all den anderen Sachen und
Ja.
Joker und was er gemacht hat.
Das
Aber
stimmt.
das ist schon sehr prägend gewesen.
Ja. Hast du ein Lieblingszitat von Luke?
Witzigerweise, eins, was ich nicht sagen durfte, was ich nur bei dem Probesprechen machen durfte, das war dieses The Force without training is nothing. Weil es heißt nichts weiter als nur mit Talent. Es gehört auch ein bisschen Disziplin dazu. Und ein bisschen Übung. Das ist etwas, was ich den Jüngeren ans Herz lege. Und der andere ist natürlich, die Macht ist stark in dir. Das Gefühl des Selbstvertrauens. Wenn du nicht an dich selber glaubst, wer soll an dich glauben?
Dankeschön dafür. Es gibt eine Frage, die ist ein bisschen
Ach,
länger.
Entschuldigung, ein ganz wichtiges habe ich vergessen. Das ist auch
Ja.
nicht von mir, es ist von Yoda. Furcht führt zu Wut. Da denke ich sofort an unsere Wutbürger. Wut führt zu Hass. Wie Leute bereit sind, andere zu töten, weil sie anders aussehen, anderes denken, andere Kultur haben. Und Hass führt zu unsäglichem Leid. Und da ist alles gesagt in dem Satz. Auch ein ganz wichtiger.
Wow, also das ist auch ein Statement. Vielen Dank dafür. Das ist absolut.
Wir werden in Star Wars, wenn man guckt, wird man vieles finden, was jederzeit immer übertragbar ist.
Absolut richtig,
Auch
ja.
die ganze Geschichte von Palpatine. Wenn ich jetzt nach
Ja.
Amerika gucke.
Ich weiß genau, was du meinst, ja.
Wenn man den Roman, ich hab so einen Roman mal gelesen in Hamm für so eine Bibliothek, da war so ein Star Wars Day, eine Bibliothek für Kinder, einfach so Geschichte, da habe ich aus dem Roman vorgelesen. Und da ging es, wenn ich mich so dunkel erinnere, weil es ging um Palpatine, wie der erzählt, wie er dazu gekommen ist, dass es mehr oder weniger aus Versehen war. Er weiß auch nicht wieso, also irgendwie wendete sich bloß ein Gouverneur gegen den anderen und irgendwie war plötzlich Misstrauen da und Dings. Und er hat nur an den richtigen Stellschrauben gedreht.
Ja.
Er hat es gar nicht gemacht, sondern er hat nur die Situation benutzt. Und wenn ich mir vorstelle, wie heute unsere Welt so komplex geworden ist, wie China strategisch schon Jahre voraus ist, die haben schon vor 3, 4 Jahren, in Brasilien haben die schon die Häfen bezahlt und so weiter, haben eine Eisenbahn gebaut, dass das Soja dahinter kommt. Die haben jetzt den Soja für 1,8 Milliarden, haben die Schiffe umdrehen lassen nach Amerika. Aber das machen die nicht aus einer spontanen Wutsituation wie Herr Trump mit seinen Texas, sondern die haben 3, 4 Jahre vorher die Sachen besorgt. Die sind weiter. Die sind oben weiter. Und wenn dann einer kommt und sich, ich weiß nicht, über, ich weiß nicht, Mütterrente aufregt, wir gucken zu sehr auf unseren eigenen Bauchnabel. Man muss ein bisschen größer gucken und da hilft einem Nationalismus nicht weiter.
Das stimmt. Ich habe noch eine Frage für dich, bevor wir zum Abschluss auch kommen. Und das ist auch eine Bezug nehmend auf eine Simpsons-Folge, in der
Ja.
Mark Hamill quasi ein weniger kleinen Gastauftritt hat, so wurde es hier geschrieben, und sogar als Luke Skywalker auf die Bühne gegangen ist in dieser Serie. Also hat
Moment,
quasi
in welcher Serie?
bei den Simpsons. Also Mark Hamill ist quasi als er selber,
Gezeichnet?
ja, so wurde es mir zumindest geschrieben, ja.
Oh, kann ich mich nicht mehr erinnern.
Ja, das ist nämlich das Thema. Genau, da ist nämlich leider hat Hans-Georg Pantschak, so wurde es ja ausgeschrieben, nicht die Synchronisation übernommen. Lag es eventuell daran, dass du ja bei den Simpsons schon Mr. Smithers sprichst? Aber du beantwortest es ja schon, du kannst dich auch gar nicht so genau dran erinnern, also an diese Folge
Naja,
jetzt im
gut,
Expliziten.
wenn ich sie nicht gesprochen habe,
Ja, klar.
habe ich sie ja nicht mal gesehen.
Macht
Ich weiß
Sinn,
es dann gar
ja.
nicht, weil
Genau.
ich habe natürlich nicht, es ist ab und zu mal, guckst du Fernsehen und dann ist Simpsons da, dann guckst du mal so 10 Minuten rein. Ich bin kein Nerd-Serien-Folgen-Gucker.
Ja.
Insofern, also ich habe es auch nicht aus Versehen bei einer anderen Geschichte gesehen. Wäre logisch, dass man gesagt hat, ja, den haben wir ja schon als Smithers, wobei die hätten sich wahrscheinlich ab. Es gibt ja diese schöne Geschichte von Expendables, glaube ich, ist es, ne? Mit Sylvester Stallone und Schwarzenegger, beide von Thomas Danneberg,
Ja.
als Feststimme, leider schon verstorben, toller Mann, Terence Hill. Und der hat halt eben, dann, die haben den Test gemacht, die haben ihn wirklich, an einem Tag haben sie ihn den Stallone oder an 2 Tagen den Stallone aufgenommen und an 2 Tagen den Schwarzenegger. Und weil die Jungs hier oben anders, da sind wir wieder bei dem Thema, man soll uns ja nicht merken. Der Schwarzenegger ist halt, der spricht dann mehr so, und der Sly hat immer mehr so ein bisschen so diese Art zu sprechen. Und dann siehst du die Gesichter, die sind verschieden und die haben auch die Stimmen, die sie immer haben und so. Und dann denkst du nicht, wenn du Glück hast, denkst du nicht darüber nach, das ist dieselbe Stimme. Ist ja völliger Blödsinn. Soll ja sein, dass, ne? Also es
Richtig.
funktioniert auch wirklich, da man kann das Hirn bescheißen, wenn man die Optik, ja?
Ja, aber gab's,
Neurologie.
das wäre jetzt noch eine Frage. Hast du mal eine Situation gehabt, wo du zwei Rollen hättest gleichzeitig sprechen müssen? Hast du das mal gehabt irgendwo?
Kann durchaus vorgekommen sein. Also was öfter mal passiert ist, dass wir in der Serie noch irgendwelche kleinen Sachen mitsprechen.
Okay, okay, alles
Das
klar.
ist aber, dass ich direkt mit mir selber, war da mal irgendwas? Irgendwas war mal ganz dunkel im Hinterkopf, aber ich glaube, da ging es um Schizophrenen oder sowas. Da haben wir auch, glaube ich, in zwei Ebenen aufgeht, also an verschiedenen Tagen, sodass so eine gespaltene Persönlichkeit, ne, dass der wirklich verschiedene Töne auch hatte, verschiedene Stimmlagen.
Ich glaube, an was ich mich erinnern kann, das war aber ein Hörspiel, das war auch ein Star Wars Hörspiel, das war das Erbe des Imperiums, die Timothy Zahn-Reihe.
Zahngeschichte, ja, mit
Genau,
Oliver Döring, ja.
da gibt's im letzten Kapitel quasi gibt es ein Aufeinandertreffen von Luke und seinem Klon. Und ich glaube, da hast du dann, da, aber das
Habe
ist
ich
dann
dann
auch.
beides gemacht? Ja.
Also ich
Ja.
müsste noch mal reinhören, ich habe es lange nicht mehr gehört, aber ich meine
Ich rufe
ja.
Oliver an und frage ihn. Er weiß
Er
es.
weiß es ganz sicher. Sehr gut. Mensch, Georg, vielen, vielen Dank, dass du uns so tief hast mitgenommen in dein Leben in der Synchronbranche,
Gerne, gerne,
in
gerne.
deine Gedanken rund um Luke und auch um die anderen Rollen. Das war ganz, ganz toll. Das hat mir viel Spaß gemacht. Und ich gebe meinen Gästen immer zum Ende nochmal die Möglichkeit, ein Schlusswort zu haben. Also das vorletzte Wort. Wenn du noch irgendwas hättest, irgendwas loswerden möchtest, dann freue ich mich sehr, wenn ich dir jetzt hier die Bühne kurz übergeben darf nochmal.
Dann möchte ich wirklich nochmal auf unsere verstorbenen Fans hinweisen. Und da waren viele dabei. Also von den 10 oder 12 Leuten, die wir beerdigt haben, waren mindestens 6, die an Leukämie erkrankt sind. Bitte lasst euch typisieren.
Das nehme ich auf jeden Fall gerne so mit. Das unterschreibe ich absolut. Georg, vielen Dank an dich für deine Zeit und
Dennis, es
auch
war mir eine Freude und eine Ehre.
es ebenso, absolut. Und ihr da draußen, die jetzt zugehört habt, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Wenn ihr ein Feedback zu dieser Folge habt, dann könnt ihr uns das gerne über Instagram oder über E-Mail zukommen lassen. Auch ich würde dir auch was weiterleiten, wenn es irgendwie nochmal was Spezielles wäre an dich, Georg. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Und ansonsten verbleibe ich, wie immer, mit einem freundlichen Möge die Macht mit euch sein. Wobei, eigentlich müsstest du das jetzt sagen zum Schluss.
Dennis, ich werde nicht der letzte Jedi sein. Möge die Macht mit euch sein. Immer. Euer Luke.